Wie kann man Kleinanzeigen nutzen als lokales Fahrradgeschäft? Diese Frage und viele andere habe ich Nico Wünsche von Auftragsrad in Berlin gestellt. Das war ein nicht ganz kurzer Podcast mit vielen Themen rund um natürlich die Geschichte von Nico, wie er zum Thema Fahrrad, aber auch Agentur kam, was er nutzt, um sozusagen eine digitale Reichweite aufzubauen mit Kleinanzeigen. Und auch eine ganz interessante Standorterkenntnis. Viel Spaß mit diesem Podcast. Hallo Nico, schön, dass du da bist.
Hey Markus, tolle Reise von Berlin. Wo sitzt du eigentlich?
Ja, heute in Dachau. Nähe München, wenn das für die das nicht richtig kann, genau. Sagen. In einem eher Landkreis, genau. Und ja, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Wir wollen heute mal ein bisschen sozusagen auf deine persönlichen Werdegang eingehen, was du wie wo gemacht hast. Du machst ja einige Dinge aus dem Bereich Fahrrad, aber auch andere. Und da wollen wir so ein bisschen einsteigen. Und Ziel wäre heute, dass du deutlich mehr redest als ich, weil ich weiß nicht, ob man es hört, ich habe leichte Halsschmerzen und Husten und nachher nochmal einen Podcast. Von daher müsstest du mehr reden als ich. Aber ja, das kriegen wir bestimmt hin.
Ja, sehr gerne.
Ich würde einfach mal anfangen mit deinem LinkedIn-Info-Button. Den fand ich nämlich relativ interessant als Einstieg. Da hast du selber reingeschrieben: Hey, du hast 2 Minuten für einen Pitch, was machst du? Und ich würde diese Frage einfach mal reinschmeißen, damit du dich hier bestens vorstellen kannst. Vielleicht ist es ja auch vorbereitet. Die Antwort steht auf deinem LinkedIn-Profil, aber vielleicht können wir mal gucken, was du sozusagen in Real Life dazu sagen würdest.
Genau. Tatsächlich entstand genau das Thema, als ich mit meinem LinkedIn-Profil begonnen habe vor einigen Jahren. Ich gedacht, shit, was schreibst du da rein? Also die meisten Menschen verstehen es erstmal nicht, die mich kennenlernen und denken, was macht der denn eigentlich? Die denken halt, wahrscheinlich wie bei dir, Markus, der hat so einen Fahrradladen. Und damit ist es das erzählt. Und dann kommt die nächste Frage, wie wird mein Fahrrad am besten ganz, wie kann ich es bei euch reparieren lassen? Und das ist halt natürlich das, was ich nicht mache, sondern ich habe halt vor vielen Jahren Auftragsrad gegründet. Das ist ein ein stationärer Bike-Shop. Wir waren mal sehr viel mobil auch unterwegs und hat einen Transformationsprozess erlebt, den ich auch gerne kurz nochmal erzählen kann. Dann in dem Zusammenhang bei Auftragsrad sind wir fokussiert auf Lasträder, E-Bikes und Falträder. Das ist so unser Kernkompetenz. Wir arbeiten sehr, sehr viel mit Kommunen zusammen, Städten, Unternehmen und sowas sind Leasing-Profis. Das ist auch tatsächlich meiner automobilen Vergangenheit geschuldet, dass wir da gut drin sind und ich würde uns ganz gerne, weil ich lange Zeit als, wie würde man sagen, nicht Pulsator, sondern so ein bisschen, ich bin nicht gerne betrachtet worden. Man hat mich als Problem erkannt in der Branche, als ich in die Branche reingegangen bin. Da war ich nicht so sonderlich beliebt und bin mit sehr, sehr vielen angeeckt, weil wir, ich glaube, auch in unserer Stadt so eine Art Einhorn sind. So würde ich uns mal gerne bezeichnen. Dann habe ich noch vor einigen Jahren bin ich eingestiegen in die bekannte Zubehörmarke Fahrer Berlin, also zumindest in der Fahrradbranche bekannt und vor allen Dingen den Fans und Followern. In diesem Jahr feiern wir unseren 20. Geburtstag, den wir auch echt groß zelebrieren werden. Also groß immer, ja, wir laden nicht die Stadt ein, aber wir machen medial was richtig Schönes draus. Und habe mich dort um die Ausrichtung des Vertriebs gekümmert, habe dort die internationalen Kontakte gepflegt und habe eine Zeit lang die Marke dorthin gebracht, wo die Marke jetzt ist. Und das ist eigentlich auch einer meiner Kernthemen, warum ich vor 3 Jahren eine Agentur gegründet habe. Jetzt klingelt das Telefon im Hintergrund, obwohl es eigentlich bei mir aus ist. Mach's mal direkt nochmal leise, dann habt ihr das im Podcast nicht mit drin. Genau. Und habe vor 3 Jahren dann aus diesen sämtlichen Aktivitäten, die ich ohnehin immer schon so machte, eine Agentur gegründet, in derer ich sozusagen Markenbilder mitentwickeln. Wir produzieren Content, anders als ihr das tut bei euch, Markus. Wir produzieren den Content halt, natürlich auch für uns, aber wir produzieren ihn auch in der Beauftragung unmittelbar für Fahrradhersteller. Also für bekannte Fahrradhersteller verantworten wir Bild-, Videokampagnen. Und dazu habe ich ein vierköpfiges Team, was mit mir zusammen kreativ ist. Und das ist zum Beispiel auch das, was wir in diesem Jahr feiern, 20 Jahre Fahrer. Wir feiern den Ursprung und machen das in einem Rahmen, wie der Gründer von Fahrer das noch nie erlebt hat. Das wird ein richtig großes Fest für uns tatsächlich. Und also es sind 3 Themen. Und da ist der Pitch schon wieder länger als 2 Minuten. Deswegen habe ich es halt runtergerissen und einfach mal reingeschrieben, weil das immer mein Problem bei Netzwerkveranstaltungen ist, wenn die Leute fragen, hey, da ist der Nico und der ist hier eigentlich im Fahrradbereich tätig und was machst du eigentlich? Und denke immer, naja, wenn du nur Fahrradladen erzählst, dann wird es den meisten zu langweilig, weil sie irgendein Bild davon haben. Und das ist halt auch nur ein Drittel meines Tages im Grunde. Deswegen sind 2 Minuten immer so eine relative Sache.
Ja, aber es ist ja auch nicht so einfach, wenn du drei Sachen machst, statt nur einer.
Ja.
Aber weißt du, was ich immer sage, wenn mich jemand fragt, was ich mache? Ich sage
Nee.
immer, ich bin Fahrradmechaniker.
Ah, dann und dann?
Seit 15 Jahren, glaube ich, sage ich das. Immer wenn ich auf
Okay.
irgendeiner Party bin oder so, sage ich, ich bin Fahrradmechaniker. Und dann geht es um das Thema Fahrrad und gut ist, sozusagen. Aber das ist bisher meine Standardantwort.
Das ist aber voll spannend. Also bei mir ist es halt tatsächlich so, ich vermeide, eigentlich vermeide ich das, weil ich im Regelfall den Leuten, also ich habe halt immer, weil du lernst Leute kennen und ich habe halt eigentlich dann immer nicht so wahnsinnig viel Lust, wird ja auch oftmals so gehen, über Fahrradberichterstattung, wie sie Menschen draußen wahrnehmen und meiner Realität diese Dinge zu besprechen und auszudiskutieren. Ich rede eigentlich viel lieber über das Leben oder andere Sachen, als dann unmittelbar über dieses, ja, und hast du schon gehört, wir hatten jetzt gerade so eine Veranstaltung und sagen wir mal, waren wir mit Lastenrädern von den Darmstädtern dort und dann kommen wirklich die Leute auf mein Team zu und reden 10 Menschen hintereinander die an und sagen, na, das ist doch mit dem Rückruf und wird das Geld jetzt ausgezahlt? Und diese Gespräche will ich halt in meiner Freizeit eigentlich nicht führen.
Ja.
Und klar, bei Netzwerkveranstaltungen ist halt das Thema, wir gehen alle zu Netzwerkveranstaltungen, um Kontakte zu knüpfen, wo ja möglicherweise sich auch Dinge draus generieren. Und wenn ich nur mit einer Zubehörfirma um die Ecke komme, die für uns aber auch natürlich sehr, sehr wichtig ist, logischerweise, weil sie ein großer Anteil ist, der Arbeitszeit und der Dinge, dann ist das für Menschen, die sonst im Radbereich und nicht im Radbereich unterwegs sind, halt nichts, was sie greifen können. Dann denken die, ach toll, aber
Das stimmt, das ist nicht so nicht anfassbar sozusagen. Aber
nee.
zwei Mechaniker, ich bin ja wirklich, ich bin ja gelernter Zwei-Mechaniker,
Aber gut.
ist halt anfassbar und das ist für die meisten dann super logisch. Wenn du auf einer Netzwerkparty bist, dann ist es vielleicht noch was anderes, aber da bin ich
Ja.
ehrlicherweise kaum noch. Von daher, wenn ich irgendwo auf privat unterwegs bin, sage ich bin Zwei-Mechaniker und dann kann sich jeder das unter vorstellen,
Und
dass man gut
fertig.
ist. Genau.
Ja, genau. Wenn ich das sagen würde, hätte ich das Problem, dass ich vielleicht Fragen beantworten müsste, die ich gar nicht beantworten kann.
Ja, gut.
Also, weil das ist halt eine meiner Sachen. Ich bin Autodidakt. Und jetzt könnte ich vielleicht auch das einfach reinschreiben zukünftig. So guter Impuls, den du mir hier gibst.
Gut, lass uns mal ein bisschen eine Zeitreise machen, zurück. Also wenn ich jetzt hier gucke, dann hast du ja mal deinen Start sozusagen in deiner Karriere war erstmal bei einem Autohersteller und
Genau.
dann gab es irgendeinen Moment, wo du dann dort aufgehört hast und in die Fahrradbranche reingegangen bist. Gab es da irgendeine Story oder
Ja, also es
eine
gab, ja, es ist halt, es ist so, tatsächlich ist es ja, ich bin jetzt 45, damit bin ich habe ich ein Kapitel Arbeitslebenszeit rund ums Automobil verbracht und ich bin, habe einen Mechanikerberuf erlernt, ganz klassisch. Ich komme auch aus so einem Zeitalter dessen, dass das war, du musst einen Beruf erlernen, der sinnvoll ist, und mit dem man was anfangen kann und das machst du zu Ende und dann ist es das und ich habe schon gedacht, ach, grüne Neune. Bin dann relativ schnell in den Autoverkauf eingestiegen, weil ich festgestellt habe, hey, puh, das ist irgendwie fetzt das, mit Leuten umzugehen und der Vertrieb hat mir Spaß gemacht. Bin in dem Unternehmen dann gewachsen, bin auch lange im Unternehmen geblieben, also schon für einen jungen Menschen relativ lange, war schnell dann in der Verkaufsleitung und sowas, hatte ein Team. Das war alles ganz cool. Ich bin dann, wie ganz üblich in der Automobilbranche, hatte zweimal in der früheren Zeit, wo Burnout noch nicht so akzeptiert war, doch deutlich körperliche Probleme und so, habe dann irgendwann gedacht, ah, das fühlt sich nicht so gut an und habe dann kam so ein Punkt, das war so im Zeitraum der Abwrackprämie, die damalige Bundesregierung ausgerufen hat, habe dann halt festgestellt, hey, also ich habe so viele Ideen und habe dann angefangen mit Ideen zu sprühen, war auf Führungskräftelehrgängen und allen möglichen Themen. Also Konzerne tun da ja sehr viel, um ihre Mitarbeiter weiterzubringen. Und war voller Elan und bin permanent im Prinzip mit einem Bremsfeilschirm schon wieder aufgefangen worden. Und dann habe ich irgendwann gedacht, hey, voll krass, ich habe ganz viel um mich drumherum, weil wir waren über 200 Mitarbeiter in diesem Unternehmen und sowas. Und ich hatte viele, die sich so auch ranschmiegten und sagten, ja, voll gut, deine Idee machen. Und habe dann gedacht, hey, jetzt mache ich immer Lobbyismus und wir bewegen was in Berlin und sowas. Und ich bin der Fürsprecher für Veränderung und habe dann einen ganz, ganz großen Dämpfer erlebt von der Zentrale, wo es dann hieß, nee, nee, wir sind aber schon 200 Jahre alter Dampfer, wir fahren nur geradeaus weiter, wir biegen nicht ab. Und habe gedacht, oh, Und das war der erste große berufliche Dämpfer, insofern, dass ich gedacht habe, na dann auch nicht mit mir. Zumal ich auch gerade in so einem Zeitpunkt steckte, wo ich feststellte, ja, das ist jetzt Automobil, es ist halt, also es hat schon viele, viele Jahre, hat es mich nicht getatscht. Ich habe halt zum Beispiel, was ich ganz krass finde, was auch immer eine Story war, die ich viel erzähle, im Verhältnis zum Verkaufsprozess eines Autos und zu einem Fahrrad, E-Bike, wie auch immer. Die Menschen haben mit einer Last zu tun, wenn sie ein Automobil kaufen. Also die Emotionen, die sozusagen Alltagsfahrzeuge erbringen, also die sind halt geringstens. Ja, also da wird zwar in der Werbung über Emotionen geredet, aber in dem ganzen Vertriebsprozess und sowas findet nicht mehr viel Emotion statt. Also da geht es halt um wirklich zwar Bedürfnisorientierung, aber nicht um Emotionen. Und das fand ich halt krass, dass Menschen dann kommen und dann müssen sie sich kümmern um nur Lasten. Also wenn Sie das Fahrzeug bestellt haben und es kommt, dann müssen Sie sich um die Last der Versicherung kümmern, um die Last eines Parkplatzes, um die Last von Winterreifen. Um Gottes Willen macht jemand einen Kratzer rein. Es war alles belastend. Und ich habe irgendwann gedacht, oh Leute, hört mir doch mit den Lasten auf. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Und das war der erste Moment, als ich dann damals bei Auftragsrat mein erstes Bike verkaufte in meiner One-Man-Show, Custom Bike. Und derjenige holte das ab und strahlte und strahlte und strahlte. Und ich habe gedacht, wie geil ist denn das? Das ist ja der Oberhammer. Und das war echt so ein, das ist ein, ich glaube, oder für mich, auch heute, wenn ich das noch sehe, hier bei uns im Shop und so, einer der größten Unterschiede zwischen diesen beiden Produkten, auch wenn sozusagen die Arten des Vertriebes und die Themen alle verglichen werden, ist, dass wir beim Rad eine viel, viel höhere Quote von Emotionen haben und dass die Menschen sich mit Ur oder eine instinktive Erinnerung verbinden, wenn sie lange nicht mehr gefahren sind oder sowas. Also es kommt halt Kindheitserinnerungen bei vielen zum Vorschein. Und das ist was ich dann erst später festgestellt habe, was ich total cool fand. Aber ich habe dann halt den Weg gewählt aus einer, ich sag mal, rentensicheren Arbeitsverhältnis, wo ich hätte auch, ich hätte einfach durchziehen können, noch die letzten 40 Jahre.
Ja, wollte gerade sagen, also das ist ja schon ein paar Jahre noch bis zur Rente.
Genau, wäre aber kein Problem gewesen und dann bin ich ausgestiegen und habe meine One-Man-Show gegründet und habe die tatsächlich auch nicht gegründet auf der Basis dessen, dass ich einen klassischen Fahrradladen machen musste, da machen muss oder will. Da kommt übrigens der Name Auftragsrad her, sondern die Idee war, als ich das Konzept geschrieben habe, ich arbeite eigentlich nur für Kunden, die Lust darauf haben. Ich arbeite im Auftrag und ich vernetze das, was hochwertig ist, qualitativ. Ich meine, es war 2012, meines Erachtens, 2011, als die Idee wuchs und so. Da waren wir im E-Bike-Bereich, weil das war für mich erstmal thematisch noch gar nicht da. Ich hatte die notwendigen Fähigkeiten, auch erstmal Bikes zu montieren und alles sowas und habe dann eine, ja, 20 Quadratmeter Show am Axel Springer Verlag in der Nähe des Checkpoint Charlie eröffnet. Einen sehr elitären Bikeshop, der von außen aussah, wo man dachte, wow, und habe dann halt angefangen, tatsächlich Bikes, Custom Frames und alles sowas. Da kommt jetzt übrigens eine Story zu einem Custom-Projekt von estnischen, niederländischen Rahmenbauern und sowas, die heute alle nicht mehr existieren zu machen. Und ja, das war ein toller Switch, ein enorm hohes Risiko. Ja, also. Ich meine, aus heutiger Sicht würde ich sagen, meine Güte, was ist mit dem Typen los gewesen? Also,
Mal so
aber
rum nochmal hier.
genau, also es gibt ja verschiedene Blickwinkel. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich, ich hätte nicht gedacht, dass ich halt aus dem, was mich als Kreativer umtreibt, eine Agentur gründe, mit dem wir halt richtig geiles Zeug machen können. Und das ist halt total genial. Das macht natürlich wahnsinnig viel Spaß. Ja.
Wie kamst du auf die Idee, von Auto auf Fahrrad zu gehen? Also, jetzt hast du so erzählt, wie es fachlich abgelaufen ist. Du hast dann, bist
Ja.
aus dem Ding rausgegangen, hast jetzt dann eine Immobilie gemietet. Aber du musst ja irgendwann mal aufgewacht sein und sagen, okay, mache ich mich selbstständig mit einem Fahrradladen. Also einmal dich selbstständig zu machen, das glaube ich, und aus deiner Erzählung jetzt kam, weil du eben festgestellt hast, dass du in einem Konzern oder in einem Unternehmen vielleicht nicht so frei bist, wie du es dir eigentlich gedacht hättest. Das könnte
Ja.
vielleicht der
Das ist
Switch
ein
gewesen
Impuls.
sein, sich selbstständig zu machen. Aber da musst du ja irgendwie noch auf Fahrrad gekommen sein. Also von 4 Rädern auf 2 Rädern ist ja
Nee.
keine
Ja.
Sparmaßnahme, sondern ja irgendwie eine.
Ja, also du hast natürlich recht, es gibt halt zwei Punkte. Also diese Selbstständigkeit war schon gegeben dadurch, dass ich halt, ich habe halt zu dem Zeitpunkt über 10 Jahre lang in einem Provisionssystem gearbeitet. Ich habe ein Team geleitet, ich hatte Budgetverantwortlichkeiten, ich wusste, was Zielpläne etc. Also das war erstmal unproblematisch. Also die Selbstständigkeit als solche ist selbst war schon mit sehr vielen Dingen gegeben. Und das Fahrrad, das ist jetzt natürlich eigentlich auch echt ein privater Insight. Da bin ich mal gespannt, wie viele Menschen das hören, die mich kennen. Es ist halt so, dass ich dass das Fahrrad für mich aus Kindheitserinnerung heraus eine, nicht nur eine Revolution war, sondern auch ein Freimachen des Ganzen. Ich bin in einer Gegend groß geworden, die man ja auch teilweise ein bisschen als schwierig betrachten würde. Also es gibt amerikanische Reiseführer, da steht Logo Area drin zum Beispiel für Berlin und so, ja. Und als ich dann Radfahren konnte und dann eigenes Bike hatte, und dann halt eigentlich so das Regelwerk von meinen Erziehungsberechtigten kam, mit verlass mal nicht die Umgebung, ja, habe ich natürlich die Umgebung verlassen, weil ich halt weg wollte. Und das hat sich so durchgezogen. Ich bin eigentlich immer Rad gefahren, in der Automobilzeit tatsächlich irre wenig, weil am Anfang bin ich halt super viel Auto gefahren, so wie das bei vielen Jugendlichen war. Und dann irgendwann bin ich wieder aufs Rad aufgestiegen. Und da gab es halt Schlüsselsituationen, wo ich mich von der ganzen Alltagslast des Arbeitsumfeldes und auch privaten Lasten freigefahren habe. Also es ist eigentlich eher ein emotional-psychologischer Prozess, dem ich unterlag zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich halt erkannt, als ich in der, ich hat, ich war halt in der Lage, natürlich im Automobilbereich verdienst du ja jetzt auch nicht unterdurchschnittlich schlecht. Und ich war in der Lage, halt Sachen zu kaufen. Und kannte halt so die Bike-Shops in Berlin und habe dann festgestellt, das ist halt gar kein, das macht gar keinen Spaß. Da komme ich da hin und bin halt kein Fixie-Nerd oder Gravel gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht in der Härte. Da war es halt noch ein Trekking-Fahrrad wahrscheinlich mit einem geraden Lenker. Und das im MTB-Bereich hattest du so ein, zwei Läden, aber es gab halt, es war eigentlich eher so eine Stimmung, wie sie heute auch immer noch herrscht, aber auch vielerorts natürlich nicht mehr. Dass du, wenn du nicht in der Szene warst und was Hippes aber haben wolltest, warst du halt eigentlich eher so ein bisschen von oben angeguckt und da fühlte ich mich nicht aufgehoben. Und aus diesen drei Komponenten heraus entwuchs dann so langsam die Idee, hey, da könnte doch eigentlich jemand kommen, der jeden willkommen heißt, der keine Ahnung von Fahrrädern hat, aber den Impuls hat, sich was Schönes, Hochwertiges, Seltenes, was vielleicht auch Nutzloses, so kann man es mal liebevoll sagen, zu kaufen und damit ab und zu fahren und das als Genussobjekt zu benutzen. Und so entstand das Ganze.
Das ist cool, weil das ist etwas, was auch relativ viele Neugründer von uns ähnlich erzählen, dass sie sagen, sie haben versucht, ein Fahrrad zu kaufen, haben da sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht und kommen dann auf die Idee, dass vielleicht man das selber macht und das besser hinbekommt. Also die Motivation, das zu sagen, einen besseren Kundenservice zu liefern, ist ein relativ häufiger Grund in der Tat, ja.
Ja, also die Kundenansprache. Ich meine, da muss man halt auch, ich bin ja kein, ich nenne es immer liebevoll klassischer Fahrradaktivist oder irgend sowas, weil da wurde ich am Anfang, viele über den Store berichtet haben in Berlin und alles sowas, hat man versucht, das immer in die Ecke zu drängen und ich bin halt mit einer, mit einem langen Berufsleben zu dem Zeitpunkt mit der Automobilindustrie verwandelt und es gibt halt einfach Themen und Dinge, die die Automobilindustrie um Längen besser kann als die Zweiradindustrie. Und dazu gehört also zu dem Zeitpunkt auf einem sehr breiten Feld, die nennen wir sie Customer Experience, ja, aber halt einfach der Umgang mit den Menschen. Und da gab es, also das habe ich, das war ganz klar, 2010, ich meine, wirst du wissen, ja, Dinge wie eine bedarfsorientierte und, oder Beziehungsaufbau, Beratung auf Augenhöhe und all sowas.
Ja, das
Es
gab's nicht
waren,
und gibt's teilweise immer noch nicht. Also das ist
nee,
ja.
also in meinem ersten Businessplan, wirklich mein allererster Businessplan, den ich geschrieben habe, das ist auch ein echt geiles Insight. Meine damalige Frau hat sich kaputt gelacht, als sie es gelesen hat und ich wollte das tatsächlich damals zur Bank zu bringen. Ist mir dann aber abgeraten worden, habe ich die Fahrradindustrie zu dem Zeitpunkt als eine Abverkauf vorproduzierter Lagerbestände bezeichnet. Und mehr ist mir dazu tatsächlich nicht eingefallen. Das war die Customer Experience, die ich erlebt habe. Ich meine, das ist heute halt was ganz anderes. Also es gibt diese Läden natürlich noch, ganz klar, die halt eigentlich, wo du es nicht verhindern kannst, dass Leute Produkte kaufen. Und auch das passiert mir, wenn ich mal unterwegs bin in anderen Städten und mal in den Radladen reingehe und denke so, okay, jetzt entsteht hier gerade keine Atmosphäre für mich. in der Direktansprache und aber es gibt halt auch ganz, ganz viel, da haben wir ja alle von gelernt und da hat jeder, der da Veränderungen hineingebracht hat in den letzten Jahren, dazu beigetragen, dass andere drauf gucken und denken, oh, das müsste ich vielleicht auch machen, das scheint was zu nutzen. Ja.
Ja, ob das jetzt so in der Breite schon passiert ist, ist so dahingestellt, weil es hat auch vielleicht Corona auch in eine ganz andere Richtung gearbeitet, aber da können wir später mal das auf
Ich will es positiv
einsteigen.
ausdrücken,
Genau.
verstehst du? Nicht, dass man da draußen dann, wenn man es hört, denkt, meine Güte, ist der arrogant, der Vogel.
Das ist gut. Was waren so die Schwierigkeiten, als du selbstständig gemacht hast? Ich meine, das war sozusagen 2012, 13, 14 so im Dreh rum. Du hattest eine Immobilie, die war jetzt nicht so wahnsinnig groß. Du hast von der Bank gesprochen, musst also irgendwie Geld aufnehmen.
Genau.
Was waren so
Also,
die großen Steps, die du so irgendwie gehen musstest, um einen Laden aufzumachen?
tatsächlich war die größte Herausforderung am Anfang gewesen, natürlich ohne Eigenkapital eine Idee umzusetzen und mit einem relativ niedrigen Invest eine safe Nummer aufzubauen. Was ich für mein Leben lang ganz gut kann, ist, wenn ich von einer Sache sehr überzeugt bin und da auch eine Vision habe, die erreichbar ist, also das sind ja alles so Zieldefinitionen, damit bin ich mein ganzes Berufsleben umgegangen, dann kann ich die auch durchaus gut besprechen und jemand mitnehmen auf der Reise, dass diese Person sich motiviert fühlt. Das hat mich sehr schnell zu einer Immobilie kommen lassen. Da waren ja 2010 auch die Mietpreise in Berlin noch bei weitem andere. Also habe ich habe halt einfach am Axel Springer Verlag halt einen Laden mieten können für, ich keine Ahnung, 8 € im Quadratmeter oder und sowas. Ja, kannst ja mal heute probieren. Also kriegst du nicht mal einen Stellplatz für 8 € im Quadratmeter, wenn du den in der Tiefgarage mieten willst. Ja.
Mein Cousin kommt aus Berlin und der hat mir
Ja.
mal vor 10 Jahren oder 15 Jahren erzählt, was er da Miete bezahlt. Das war im Verhältnis, war das eine Garage in München. Also das war
Ja,
krass. Ja.
ich meine, das ist ja heute nicht mehr so, aber es war
Ja.
der ersten Herausforderung klar und ich brauchte einen kleinen Startpuffer, würde ich mal sagen, für eine Ladeneinrichtung und sowas. Und das Konzept basierte halt darauf, dass ich natürlich, meine, die Übersetzung von Auftragsrate im Englischen war sehr cool mit den ersten Vertriebspartnern, Orderbike. Ja, und dann alle so, ach so, du bestellst dann erst, wenn es verkauft ist. Ja, grundsätzlich die richtige Herangehensweise sichert in jedem Fall so, dass ich nicht gleich einen Liquiditätsbums habe. Und ja, klar, die großen Herausforderungen waren tatsächlich drin in Dinge, die ich halt einfach nicht bedacht habe. Also in Sachen wie, oh krass, ich bin in einem Gebiet, wo sonst niemand einen Bikeshop eröffnet. Der Letzte, der es gemacht hat, ist dort wieder weggezogen, weil die Zeit noch nicht reif war. Eine Berliner Radladengröße, wo ich früher selbst eingekauft habe. Auch Fahrradsachen und so. Und da gab es halt nichts. Und auf einmal entstand natürlich eine exorbitante Werkstattnachfrage. Nur, das war dann, ich war dann so in einem Zwiespalt. Fange ich jetzt an zu schrauben, um hier so ein bisschen Umsatz mitzunehmen? Oder konzentriere ich mich auf das, was ich kann, auf Kernkompetenzen? Natürlich habe ich erstmal angefangen zu schrauben zwischendrin und habe dann aber festgestellt, oh Scheiße, das macht mir ja mal überhaupt keine Lust. Also, es war der Grund, warum ich den Handwerksberuf nicht ausgeführt habe. Ende der 90er Jahre, also warum fange ich denn jetzt wieder damit an? Und das war natürlich das Klassische, wie ich es heute bewerten würde, auch Handeln dessen, dass ich natürlich Kosten hatte, die ja zu decken waren. Also nimmst du erstmal den Umsatz mit als Fangmensch. Habe mir dann aber einen Kooperationsbetrieb gesucht. So eine Sachen, die heute in jeder Stadt mal hochgegangen sind in den letzten Jahren, diese mobilen Fahrradwerkstätten, die dann allerdings ja nach kurzer Zeit melden, dass sie das nicht betreiben können, weil es nicht wirtschaftlich ist. Und konnte dann halt eine Nachfrage dort decken, tatsächlich, von der ich dann mit profitiert habe. Und das war eigentlich auch einer der wichtigsten Schritte, schon festzustellen, okay, diesen Willen, mit niemandem mehr zusammenarbeiten zu wollen, weil ich eigentlich keine Lust mehr hatte auf Organisationen, auch möglicherweise Führung von Teams oder Mitarbeitern und alles sowas. Das geht halt nicht unendlich. Da muss schon die kreative Idee so genial sein, dass ich mit keinem in Kommunikation treten muss, außer mit dem Finanzamt, um noch
Ja.
Steuererklärung zu machen. Ja, das war sehr blauäugig, könnte man fast sagen.
Ja, was in der Erfahrung. Aber
Ja.
wie kamst du auf die Idee, jetzt sozusagen nicht selber zu schrauben, sondern einen Kooperationspartner zu suchen? Denn ich hole mal ein bisschen aus, wenn man sich jetzt mal die meisten Fahrgeschäfte anschaut, sind ja viele, viele Fahrgeschäfte eigentlich so, wir machen alles Läden. Ne? Also sprich, auch egal wie groß, du hast es ja von gesprochen, dass dein Laden so 20, 30 Quadratmeter groß war, aber es gibt ja wirklich Läden in diesen Größenordnungen, teilweise noch ein bisschen größer, die vom Rennrad, Mountainbike, E-Bike versuchen irgendwie alles abzudecken, aber auch jedes Rad irgendwie reparieren oder doch nicht reparieren. Also die erstmal alles irgendwie annehmen in der Angst, vielleicht jemanden zu vergraulen. Auch wenn die Wahrnehmung nach außen hin ist, dass der Fahrradladen eigentlich gar keinen annimmt, so, aber die meisten Läden, die ich kenne, versuchen immer alles irgendwie möglich zu machen. Und jetzt hast du ja einen anderen Weg gewählt. Und das ist ja etwas, wo man auch erstmal drauf kommen muss.
Ja, das ist tatsächlich meinem Gedankengut, Verhaltensmuster, wie auch immer, geschuldet, weil ich bin der Mensch für Kooperation und für Zusammenarbeit. Und es lag, also ich kann mich an die Situation auch noch erinnern, es lag halt einfach daran, dass ich dann da saß und feststellte, nee, es ist halt so, ich habe Kernkompetenzen und die liegen aber nicht in der Fahrradreparatur. Also ich habe Fähigkeiten, handwerkliche Fähigkeiten, Dinge zu verstehen, nachvollziehen zu können, kann in meinem Team auch mal einspringen und bei einer Lösungssuche helfen, um andere Ansätze zu finden und all sowas, weil ich es technisch verstehe und auch umsetzen könnte. Das ist aber nicht meine Kernkompetenz. Und das war halt eine Erkenntnis dessen, Arbeitszeit zu blockieren, um Kreativität bei mir zu ersticken, führt halt zu nichts am Ende. Also da kannst du zwar kurzfristig betrachtet, und ich meine, das habe ich schon ein paar Wochen gemacht mal, ja, und dann aber relativ schnell festgestellt, okay, ich komme hier in so eine persönliche Diskrepanz festzustellen, Moment mal, das, was ich aber alles noch im Kopf habe, was da anfängt zu sprudeln, bringe ich gerade auf dieselbe Ebene wie im Automobilbereich. Also das heißt, hier bin ich aber diesmal der Bremsschuh. Und wenn ich der Bremsschuh für mich bin, dann muss ich einen alternativen Weg suchen und habe dann halt eine Kooperation an, also bin ich angegangen, eine Kooperation. Und da ist natürlich das, was du bekommst, deutlich geringer, als wenn du es vermeintlicherweise erstmal, also in Zahl, in Euro,
Ja,
als du
klar.
selbst machst. Aber am Ende, und am Ende ist ja eigentlich nicht eine gute Beschreibung dafür, oder wenn man heute auf alles nochmal genau drauf guckt, war das genau der richtige Weg gewesen. Und den gehe ich auch immer weiter so. Das, für Dinge, die unpopulär sind oder wo man sagen würde, warum machen wir das oder sowas, da liegt oftmals bei mir halt ein Gedanken, also Prozess zugrunde. Und eine der Themen, die für mich enorm wichtig sind, immer wieder, auch wenn ich im Team Sachen zugespielt bekomme, wo ich dann die Komplexität meiner Entscheidung oftmals erkläre und sage, und dann, wir konzentrieren uns auf unsere Kernkompetenzen und nicht auf rechts und links, sondern das ist das, was uns auszeichnet und was uns dann auch von anderen abhebt, weil wir auch in dem Bereich dann authentisch sein können. Und das war die Hauptentscheidung dafür gewesen, warum ich dann halt auch nicht auf der Fläche und mit einem einzelnen Mechaniker weitergemacht habe oder irgend sowas, sondern direkt in diese Kooperation gegangen bin.
Sehr, sehr schlau, ne? Also das ist ja etwas, wo man erstmal sagt, okay, das kann ich nicht und das macht mir keinen Spaß, das schafft nicht jeder sozusagen. Also mich eingeschlossen, ich habe lange Zeit, bin ich rumgelaufen mit dem Mindset, ich muss viel arbeiten, um irgendwann sozusagen dann weniger arbeiten zu können. Also der Gedanke war, mein Papa hat relativ viel gearbeitet und hatte relativ wenig Zeit für uns gehabt als Kinder. Deswegen habe ich mir gesagt, ich tue mit jungen Jahren viel arbeiten, um später mehr Zeit zu haben. Das war mein
Ja.
Mindset und das war sowas von falsch, weil viel arbeiten nicht heißt, dass du später weniger arbeiten kannst, zu sagen. Das
Nee.
heißt erstmal nur, dass du viel arbeitest.
Genau. Beste Definition dafür, ja. Definitiv.
Genau, ja. Und das war eine sehr späte Erkenntnis bei mir. Von
Ja,
daher finde
also
ich das
ich.
total beeindruckend, dass du sehr früh auf diese Erkenntnis kamst, zu gucken, okay, was kann ich nicht und das dann entsprechend in die richtige Bahn zu leiten.
Wobei ich dann natürlich sagen muss, wenn du jetzt das viel Arbeiten anbringst, das hatte natürlich nicht zur Folge, dass ich weniger gearbeitet habe, sondern ich habe noch mehr gearbeitet.
Das war ja
Also,
nur ein Beispiel, wo ich einfach
genau, aber ich
mindsetmäßig
weiß, wie du
völlig falsch
meinst.
unterwegs war, ja.
Ja, also es ist halt einfach, das war für mich ganz klar eine ganz entscheidende Richtung, zu wissen, das musst du abgeben, um dich dort nicht zu verzetteln und nicht selber langfristig auszubremsen. Und ich bin auch, deswegen bin ich schon auch immer sehr. Ich bin wahnsinnig dankbar für die Lebenszeit und Lebensentwicklungserfahrung, die mir in der Automobilbranche zugute kam, weil die mein Handeln jetzt, auch wenn ich seit über einem Jahrzehnt nicht in der Automobilbranche tätig bin, sondern nur mal am Rande für den Automobilbereich zum Beispiel, das ist eine extrem wertvolle Zeit gewesen, weil die halt einfach, ich könnte mich immer wegschmeißen, wenn wir in Teambesprechungen sitzen und sowas. Und ich danach dann reflektiere und denke, Scheiße, jetzt klinge ich so wie damals ein Vorgesetzter vor 20 Jahren, der dann zu mir sagte, naja, aber wenn ich an früher denke, ja, und ich bin zum Beispiel auch einer, es gibt echt so Dinge wie, ich hasse, nicht, ich hasse das, aber ich mag nicht, wenn jemand sagt, nee, das können wir nicht machen. Es geht fast alles zu machen. Wir müssen uns halt angucken, wie wir es machen und wo wir einen gemeinsamen Nenner finden. Und das ist genauso wie dieses, wir haben das früher gemacht. Nee, nee, das bringe ich auch nicht. Aber ich habe schon oftmals tatsächliche Vergleiche, wo ich sage, naja, da gibt es aber einfach Dinge, die waren dort so und so angebracht gewesen. Und das kann man, finde ich, zum Beispiel in unseren Alltagen, wenn wir Außendienstler oder Vertriebler kommen mit Automobilbeispielen und sowas, dann kann ich das natürlich wahnsinnig gut spiegeln. Und wenn mir jemand sagen will, warum etwas nicht funktioniert und warum das dort funktioniert, kann ich dann schon auch nochmal Gegenbeispiele bringen, über welche Strukturen und Gegebenheiten wir aber dort reden, weil es halt eine lange Zeit war, in der ich doch tief drin war und auch heute noch immer sehr nah dran bin.
Ja, völlig richtig. Jetzt halt, wenn man bei euch auf die Homepage schaut, dann sieht man ein Firmengebäude, was irgendwie größer ausschaut als 20 Quadratmeter. Sind ja auch ein paar Jahre vergangen. Also, man wollte nicht die komplette Story, aber was sind so die Steps gewesen dann so von damals zu heute? Spannend ist ja auch, jetzt für mich erstmal, wenn du 2013 gestartet hast, haben wir ungefähr gleich gestartet. Also, ich habe Fitbikes 2015
Gesehen.
gestartet.
Ja, genau.
Also haben wir also es ging auch 2013, 2014 sozusagen in der Ideenfindung los. Also haben wir so einen ungefähren Werdegang, zumindest von der Zeit her. Ich habe jetzt keine weitere Fahrrad-Zubehörmarke mitentwickelt oder so, aber was sind so die Schritte gewesen, dann dein Fahrradladen, Auftragsrad, sagen, erwachsen werden zu lassen?
Ja, das also du hast recht, wir müssen drei Podcasts machen, damit ich die Geschichte komplett erzählen kann und du vielleicht zwischendrin auch nochmal ein paar Notizen machen kannst. Es ist so, dass es gab so ganz wichtige Dreh- und Angelpunkte. Nach dem ersten Laden folgte ein Umzug, der aber nicht so optimal geklappt hat. Dieser mobile Werkstattdienstleister brauchte einen stationären Standort. Dort sind wir gemeinsam reingegangen. Das hat dann aber alles nicht funktioniert, weil da habe ich dann festgestellt, dass man nicht jede Kooperation übrigens machen kann. Man sollte niemals, das ist auch eine super Erfahrung, mit einem weiteren Fremdunternehmen in eine gemeinsame Mietfläche gehen und dort sozusagen vertraglich Dinge zu regeln. Da können also mir passiert, dass dieser Dienstleistende hat einen Investor reinbekommen und der Investor, den würde ich jetzt persönlich nicht zu meinem Fanclub zählen oder persönlichen Freundschaften, führte zu einem schnellen Bruch. Und das war dann auch tatsächlich der Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, okay, jetzt ist ein guter Moment, Auftragsrat neu zu denken. Wir hatten zu dem Zeitpunkt die Situation, dass das war 2017 ungefähr, so wie bei dir, ich schwanke manchmal auch in den Jahren, weil ich halt oftmals denke, welches Jahr war denn das? 2017, 2018 hatten wir die Situation, dass Bike-Hersteller zum Beispiel das Customizing so im urbanen Bereich und alles sowas selbst übernahmen und festgestellt haben, oh, die Kundenklientel ist bereit, das zu machen. Also die Marken wurden vielfältiger in ihren Programmen, entschuldige. Und da habe ich gesehen, oh shit, jetzt hast du da den ersten Mitarbeiter drin und musst an diese Sozialkassen und sowas Geld überweisen. Das ist ja nicht mehr das gleiche, wie wenn du als One-Man-Show unterwegs bist.
Ist es anderes, ja.
Genau. Und habe dann gedacht, okay, jetzt guck ich mir mal ganz in Ruhe nochmal so 2017 diesen E-Bike-Markt an. Und es gab über eine Verbindung von Fahrer Berlin, ich war zu dem Zeitpunkt schon bei Fahrer Berlin mit drin, gab es einen Kontakt zu einem Kompaktradhersteller. Einen sehr, sehr engen Kontakt zu einem Kompaktradhersteller. Und dieser Kompaktradhersteller, ich nenne mal bewusst nicht Marken, weil ich finde das erstmal irrelevant, ja. Dieser Kompaktradhersteller, ich hab dann gedacht, hey, das ist eigentlich eine geile Sache, das ist echt was da kannst du viele Leute draufsetzen, da kannst du in so einer urbanen Stadt gut mitarbeiten und sowas. Und ich habe dann halt einfach gedacht, lass mal gucken, aus dein Rad, dein Stil, das war der erste Claim für Auftragsrad, entwickle ich das weiter und mache unser Auftrag dein Rad, ja. Und habe eine Idee für eine Monokonzept-Store geschrieben, die halt eins zu eins aus einem Automobilbereich stammte. Also das heißt so wie bayerische Marken zum Beispiel auch eine Kleinwagenfirma besitzen oder ein Kleinwagenunternehmen besitzen. Kleinwagen, naja, wie auch immer, britisch, früher mal britisch, die dann halt so Monokonzepte rausbrachten und sowas und die auch in der Stadt schon gepflanzt haben, habe ich das gemacht. Waren alle dafür, habe das umgesetzt und habe halt den ersten Monokonzept-Store für eine Marke in Berlin gelauncht und das aber als Händler. Und das war natürlich neu, weil es natürlich fernab, also zumindest im E-Bike-Bereich, es gab ja schon andere bekannte Marken, die zwar auch groß gelabelt waren, aber für eine Kompakttrackmarke halt noch nicht. Damit waren wir sehr, sehr erfolgreich gewesen. Auch wirklich super gut. Und das war noch vor Corona. Und ja, dann hat Berlin so seine Besonderheiten. Dann kam Corona und dann hat man ja die Stadt stillgelegt. Und da wir einen Laden in der Friedrichstraße hatten und alle im Homeoffice waren und kein Mensch sich erstmal traute, hatten wir halt, weil das Ladengeschäft war jetzt roundabout 2 Jahre offen. Es war aber auch keine klassische Fahrradwerkstatt und alles sowas. Also ich habe ja immer noch einen anderen Weg gewählt. Wir waren ja voll ausgerichtet auf das Produkt. Haben wir erstmal natürlich, da hatte ich dann schon ein kleineres Team, erstmal einen ziemlichen Dämpfer bekommen. Und dann rödelte es erst los. Was es nicht gemacht hat, das muss ich auch immer sagen, da bin ich auch so ein Vertreter dessen, wenn mir Leute erzählen, dass wir uns golden gemacht haben und mehr oder weniger gesagt, und ich eigentlich 2 Häuser besitzen müsste in der Corona-Zeit und so. Das habe ich nicht. Also es war bei uns gar nicht möglich, weil das Unternehmen war noch viel zu jung gewesen. Ja. Der Standort war noch keine 5 Jahre alt, als dass da schon genug Kundschaft drin gewesen ist, die dich von der Werkstatt schon trägt. Nee, alles das, was wir erarbeitet haben, haben wir halt einfach weiter investiert in sinnvolle Infrastruktur, so würde ich es mal liebevoll sagen. Genau, und habe dann in der Corona-Zeit ganz natürlich treibend, weil wir halt auf 100 Quadratmeter Ladenfläche, die kaum Lagerfläche hatte, so wie das oft in Innenstädten ist, halt ein Logistikproblem hatten, habe eine Lagerfläche gesucht und das sehr aktiv in halt meinem alten Kiez, weil das war auch strukturell gut zu machen. Habe keine Fläche gefunden, große Überraschung. Und habe dann einen Laden gefunden, und das ist, glaube ich, übrigens echt eine Story, die man so, die eigentlich, die ich super selten erzähle, aber habe dann einen Laden, also einen Laden, habe eine Halle gefunden, und das ist eine alte Autoteile-Zuliefererhalle, also sprich, hier war ein Autoteileversorger drin mit 2 Etagen Kleinstteile-Regale. Ich habe erst gedacht, das kann man schon mal umbauen, aber als ich die Regalmengen gesehen habe, habe ich gedacht, oh Gott, so viel Kleinscheiß kannst du gar nicht lagern, als dass du das jemals sinnvoll bewirtschaften kannst. Und habe den Eigentümer dieser Halle hier kennengelernt am Telefon und dachte, oh, smart, habe den getroffen. Und das war echt so eine Story. Und dann habe ich dem erzählt, hey, wir haben einen Bike Shop, wir brauchen Lagerfläche und so. Es war eigentlich echt nur als Lagerfläche geplant. Und dann sagt er, ja, klingt eigentlich ganz interessant. Und dann sagt er, was hast du noch für Bewerber? Ja, weil klar, Fläche und vor allen Dingen dann halt nicht über einen Immobilienmakler, sondern den Eigentümer. Das ganze Industriegelände gehört ihm, die Druckgießerei, also er hat das ganz clever gemacht. Und dann sagt er, ja, wenn ich jetzt jeden Tag aus dem Fenster gucke und entweder lese ich Auftragsrat oder Dildo King, ich nehme euch. Und dann war das Ding geritzt und es war echt so ein Ding, es war total geil. Wir haben hier um die Ecke ist das Dildo King Hauptquartier, ja, und ihr Lagerverkauf, und es ist halt in so einer Seitenstraße nichtig versteckt, da stehen die ganzen beklebten Autos. Und es war halt einfach echt so ein Ding, wo er zu mir sagt, ja, ich will also Auftragsrat und Fahrräder oder Dildo-King und diese Autos und so. Ach, dann nehme ich euch. Und das war echt sowas gewesen. So ist diese Halle entstanden, kann man fast sagen. Wir haben einen Autoteilelieferer, der sich nicht mehr halten konnte aufgrund des Internethandels. Übrigens ein spannendes Thema, wenn man es heute betrachtet. Der ist daran
Absolut.
kaputt gegangen aufgrund der Internetstores für Autoteile. Und haben dann relativ spontan entschieden, das Ding wird nicht nur ein Lager, sondern wir machen auch mal einen Verkaufsraum mit rein. Macht ja Sinn. Und aus diesem macht ja Sinn wurde dann relativ schnell mehr, weil das ist tatsächlich für unser Unternehmen oder für die Auftragsrat auch, war Corona genau der Treiber halt gewesen, weil wir in der Innenstadt einfach die Menschen nicht hatten. Und während wir hier draußen Container verräumten und Firma beklebten und Fahrräder angeliefert bekamen, liefen halt Menschen, obwohl das keine Fußgängerzone ist oder sowas, einfach hier rein, weil die sich natürlich alle in ihren Kiezen, Wohngebieten, im Grün, die haben sich halt draußen bewegt. Und im Innenstadtladen kam regelmäßig das Ordnungsamt, um zu gucken, ob wir alle Regularien erfüllen. Und hier draußen kam auch das Ordnungsamt, allerdings um Fahrräder zu kaufen. Und dann hatten wir halt hier die Typen drin, die Team-Covid-Anzüge anhatten, wo ich dachte, oh, kontrolliert ihr uns? Nee, ich habe gerade Feierabend, ich gehöre zum Ordnungsamt und bin in dem Bezug zuständig, habe aber Interesse an dem Rad. Das sind halt so die Stories gewesen, das weh. Also es hat eine gewisse Dynamik gehabt tatsächlich, die ich natürlich einfach mitgenommen habe, weil sie total sinnvoll war Und heute sind wir als Einhorn mit einem Schmuckstück unterwegs, weil eine Halle, die 8 Jahre alt ist, komplett frei, in der du dich mit Überseecontainern entwickeln kannst, mit einem wahnsinnig großen Testgelände und eigenen Parkplätzen. Das ist in Berlin eher nicht zu kriegen.
Was Besonderes, ja.
Ja.
Hast du Kunden mitnehmen können, sozusagen von der Friedrichstraße nach raus? Weil das sind ja schon, wenn man Berlin anschaut, Berlin ist jetzt ja nicht so klein und
Nee, sind
Friedrichstraße und da, wo ihr jetzt seid, das sind ja locker irgendwie 10 Kilometer.
ja, also es ist tatsächlich so, dass wir am Anfang konnten wir Kunden mitnehmen. Einfach der Situation geschuldet, dass wir noch sehr stark mit der Kompaktradmarke auch verbandelt waren und so. Aber dadurch, dass wir hier mit neuen Marken begonnen haben, kamen einfach neue Kunden dazu. Und die halt in die Werkstatt wollten, weil sie halt die Crew kannten, die haben das Rad hinten auf ihren Gepäckträger draufgepackt und haben es hier rausgefahren. Ist ja bis heute etwas, was du auch kennen wirst, womöglich, wenn du mal ab und zu bei euch bist, dass ja ein Großteil von Menschen ihre E-Bikes, gerade wenn sie teuer waren, mit dem Auto zur Werkstatt bringen.
Das ist in der Tat so. Deswegen haben wir auch, wenn wir jetzt einen neuen Laden aufmachen, immer die Voraussetzung, dass Parkplätze da sind. Weil du Fahrradladen, so witzig das klingt, ohne Autoparkplatz Schwierigkeiten hat.
Absolut, ja. Und ich meine, wir haben schon echt Situationen hier gehabt, die einfach auch uns Geschäft ermöglichten, weil wir die einzigen waren, wo du mit einem dreiachsigen Wohnmobil 6 Parkplätze sozusagen befüllen kannst, um dann halt 6 verschiedene Fahrräder zu probieren, ob die in deine Wohnmobilgarage reinpassen oder nicht. Und wo du mit Anhänger, SUVs, mit teilweise Unimogs hierher gefahren kommen kannst, weil du irgendwelche Expedition Bikes brauchst und so. Das geht halt nicht, wenn du in die Innenstadt fährst und denkst, du hältst jetzt mal 2, 3 Reihe. Ist halt Quark. Ja.
Ja, das stimmt. Okay, so ist also, seid ihr von innen nach außen gezogen oder von der Innenstadt sozusagen in
Genau.
die Außenbezirk von Berlin.
Ja.
Wenn man jetzt mal ein bisschen so die Sichtweise des Marketingmenschen einnimmt, musstest du rein marketingmäßig was anderes machen, weil sozusagen nicht mehr Innenstadtlage? Also rein aus der Flächenbetrachtung würde man ja sagen, Innenstadtlage ist viel wertiger als eine Randbezirkslage, sag ich mal, weil da hast du viel mehr Frequenz, du bist vielleicht auch in einer belebteren Straße etc. Also musst du vielleicht dein Marketing-Mix irgendwie verändern.
Das ist ein spannendes Thema und ich finde, und jetzt mal, ich mache gleich mal direkt das Fenster auf. Ich hoffe, dass das, ich werde auch danach einladen, dass das viele Außendienstler von Marken sich anhören und deren Vorgesetzte, die zum Teil noch heute realitätsfremd argumentieren. Berlin ist ein durchaus sehr besonderer Markt. Wir haben demografische Schwierigkeiten, die natürlich durch die frühere Trennung der Stadt einfach gegeben sind. Du verkaufst umsatzmäßig und volumenmäßig anders in Steglitz als bei uns in Weißensee-Pankow-Bikes. Das ist einfach so. Das ist aber für viele in der Branche nicht so. Die denken, Berlin ist Berlin. 4 Millionen plus Einzugsgebiet, da geht immer was. Egal was, du kannst es hinstellen, die nehmen das ab. Und das ist halt mal grundsätzlich Quatsch. Was natürlich das Handeln für dein Gebiet auch immer ganz entscheidend macht. Die Innenstadtlage hat natürlich das Problem der zu hohen Mieten, ja. Und wenn du ein Geschäft hast, so wie ich es hatte, in der Friedrichstraße, dann verkaufst du ab und zu mal ein Rad nach Island zum Beispiel, so absurde Sachen, was du dann rüberschickst, weil dann Impulskäufer kommen, die es so geil finden und dort nicht haben. Alles passiert, ja. Aber davon lebst du natürlich nicht. Und für die Innenstadtlage war es halt eher unproblematisch. Wir haben dort mit dem Tagesspiegel gut werben können und sowas. Also wir haben für den Innenstadtbereich echt was gemacht, was auch ganz unkompliziert war, zumal wir auch eingebunden waren in die Sperrung der Friedrichstraße als Fußgängerzone. Also ich habe da sehr viel Netzwerkthemen gemacht, auch was als Anrainer dort liegt. Und in der Außenlage ist es so, ich habe lange an der Bundesstraße, wir sind unmittelbar an der Bundesstraße hier, für 2 Jahre lang halt große Plakatwerbung zu stehen gehabt. Also der Invest war tendenziell erstmal größer, was aber etwas oder ein ganz entscheidendes Thema ist tatsächlich, das, was machen Marken da draus? Ja, wie kommunizieren Marken so, dass sie Kunden erreichen? Und das ist so etwas, was vor 3 und 4 Jahren ja vollkommen egal war, im Corona-Boom sowieso. Corona-Boom in der Corona-Zeit, davor in der Zeit auch noch nicht so hart betrachtet wurde, was aber heute sich ganz stark rauskristallisiert. Anhand der Selektion der Marken, die wir hier für diesen Außenstandort hatten, haben wir halt auch Geschäft generiert, weil das, was ich weiß, unser Außenstandort oder an der Position, wo wir sind in keiner wahnsinnig finanzstarken Region. Wir sind aber die einzigen in der Region, die hochpreisige Produkte macht. Und das auf einem relativ weiten Radius. Was wiederum dazu führt, dass du natürlich, wenn du hochpreisige Produkte hast, die nur einer hat und das dann möglicherweise auch noch über die ganze Stadt verteilt und hoch ins nördliche Brandenburg, damit generierst du, wenn die Marke gut und wichtig ist, natürlich automatisch Nachfrage. Und das war ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel. Die Selektion oder wie einer aus meinem Team immer gerne sagte, unser kuratierter Markenbestand, war ein ganz, ganz wichtiger Punkt dafür gewesen. Relativ schnell an den Start zu kommen und das zu etablieren. Und ja, den Rest mache ich im Grunde über die Markenbildung letztendlich. Also was ich zum Beispiel jetzt nicht machen würde, und mir ist es öfter angeboten worden, hey, Innenstadtläden und sowas, das würde ich in Berlin jüngst erstmal klassisch so nicht mehr betreiben, solange es nicht ein gestandener Fahrradladen ist oder irgend sowas. Und da muss man halt auch mal gucken, passen dieselben Strukturen dazu. Also da bin ich so ein bisschen, da habe ich jetzt auch echt eine Menge Erfahrung gemacht und bin auch als geborener Berliner super viel mit meinen Kids in Berlin unterwegs, zeige denen die Stadt und gucke mir aber auch selber die Stadt an, wie sie sich entwickelt und wie Dinge halt passieren wie in anderen europäischen Städten, Leerstände und sowas. Das sind ja alles Dinge, die relevant sind. Und dann müsste man fürs Marketing halt betrachtet dann auch schon wieder in der Innenstadt aus meiner Sicht mittlerweile fast viel, viel mehr machen als an einem Bereich, wo jeden Tag halt einfach sowieso Tausende von Leuten vorbeifahren und bei denen sich einbrennt. Wir haben ja so einen Showcontainer, so einen Überseecontainer mit Glasfläche nach draußen, der permanent von uns neu gestaltet wird, bei denen sich halt immer wieder einbrennt Fahrrad. Und dann kommen sie halt nach anderthalb Jahren drin und sagen, na, ihr seid ja neu hier. Genau, wir sind seit 5 Jahren, 6 Jahren neu hier. Kennst du ja die Geschichten, ne? Und ach so, ja, aber ich habe das immer gesehen. Funktioniert besser. Weil das Problem, was wir ja zuweilen alle mit Premium-Produkten haben, ist es ja, dass wir ja nicht in den Impulskaufprozess klassisch reinkommen. Also das heißt, derjenige muss sich mit dem Produkt der Marke irgendwie thematisch beschäftigen. Und ich meine, das, was ich gemacht habe, ich habe viel in den ersten Jahren eigentlich jede Show, jede Veranstaltung in Berlin mitgemacht. Also alles, was an Messen waren, geguckt, wo wir regional sein können, wo wir eingebunden werden und so. Das mache ich heute tatsächlich nicht mehr. Heute selektiere ich mir die Sachen nur noch notwendigerweise, wo ich denke, das macht Sinn. Da muss der Impuls aber auch von dem jeweiligen Radhersteller kommen, dass er mit uns zusammenarbeiten will, da sich die Benefits ja doch deutlich verändert haben.
Aber da sind ja zwei Aussagen jetzt drin gewesen. Aussage Nummer eins ist ja sagen, dass du, wenn ich es mal so versuchen darf zusammenzufassen, in der Innenstadt mehr untergehst in der Masse der Visualisierung. Ne? Also gibt es einfach ganz viele Eindrücke, die man bekommt, wenn man da jetzt die Straße lang fährt und dann sagen im Randbezirk bist, hast du sozusagen, fällst du mehr auf, weil es nicht so viel Eindrücke gibt. Na, du hast jetzt einen Eindruck geschaffen, also wenn man es mal so erklärt, das sieht man auf der Google Maps, da hast du so einen Überseecontainer mit einer Glasscheibe und da steht dann, glaube ich, zumindest auf dem Google Maps Profil ein Auto drin und ein Fahrrad.
Ja, genau, da steht ein Fiat 500 drin, unser
Ja,
Werk.
genau, also ein besonderes Auto sagen oder ein
Ja,
Hingucker. Ja.
genau.
Also du hast sozusagen einen visuellen Anker geschaffen, an den man sich erinnert, mit dem, glaube ich, unbewusst auch viele Fahrgeschäfte arbeiten, ne? Weil ein Fahrgeschäft, was irgendwie seit 50 Jahren am selben Ort ist, da weiß man einfach, das ist ein Fahrgeschäft.
Genau.
Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht, als wir damals sozusagen umfirmiert haben in anderen Namen. Da sind unheimlich viele Leute 2, 3 Jahre später erst aufgefallen, dass der Name sich geändert hat. Die haben sich gar nicht gemerkt, dass dieser Na Laden, sondern sie haben sich gemerkt, da ist ein Fahrradladen. Und das ist
Ja.
sozusagen ein ganz großer Punkt, der entscheidend ist, ja.
Ja, also dieses Thema für so einen Industriestandort, ja, ist natürlich, ich glaube, wir haben keine Schaufenster, ja. Da, wo aber erstmal grundsätzlich keine Laufkundschaft ist, brauchst du auch auf einem Industriestandort kein Schaufenster. Ja. Mal schön, dass wir Tageslicht reinbekommen, ist für alle Arbeitenden hier eine positive Sache. Deswegen habe ich mir ganz am Anfang gleich überlegt, hey, wir brauchen was zur Straße. Das ist eigentlich auch eine Sache, die entstand daraus, dass wir diese Ladenschließungen hatten in den Bundesländern, auch unterschiedlich geregelt und so. Und ich am Anfang dachte, oh Scheiße, was machen wir jetzt? Und habe dann kurz herum ein bisschen gesucht und habe einen Verkaufstrailer gekauft, so einen 9 Quadratmeter großen Anhänger, Doppelachser, den du seitlich aufmachen konntest, wo ein Verkaufsraum drin war. Habe ich von der Firma gekauft, die so Messebau macht und alles sowas. Super geiler Deal gewesen, auch tolle Geschichte eigentlich. Und habe den halt draußen direkt an die Straße hinter den Zaun gestellt, habe aufgemacht, habe 20 Fahrräder davor gestellt, einen vom Team draußen reingesetzt und habe sofort den Laden weiter betrieben. Und da habe ich festgestellt, oh, das ist echt ein guter Impuls, es so nah wie möglich an den Fußgängerweg zu bringen und an die Straße. Und natürlich ist der große Unterschied, dass wenn wir in der Innenstadt sind und zum Beispiel den Hackischen Markt betrachten, Friedrichstraße, also alles, was ich auch als spannend immer empfunden habe und was lange mein Ziel war, wirklich zentral in Berlin zu sein, wo sonst auch keiner hingeht, dann reden wir von Unmengen von Menschen, die Tagesbesucher sind oder Wochenendbesucher. Wir reden also von einer brutal großen Quote von Vorbeigehenden, die das schön finden, aber die ja letztendlich nicht in dem Ballungsgebiet leben. Ja? Und das ist der große Unterschied zu hier. Alle, die hier täglich vorbeifahren, werden zu 90% Menschen sein, die in der Umgebung leben, deren Arbeitswegbewegungen das sind und so. Und das kriegst du natürlich jetzt im Laufe der Jahre noch viel besser mit. Und dieser Impuls durch diesen Verkaufstrailer hat mich dann dazu gebracht, okay, wir kaufen eh gerade Überseecontainer, kaufen einen Überseecontainer mehr, schneiden den seitlich auf, setzen Scheiben rein, machen Licht rein, bauen eine Terrasse daneben und machen eine Sommerterrasse. Und auf dieser Sommerterrasse habe ich schon eine Menge Mitarbeiter eingestellt, Teamgespräche geführt, Sommerfeste gemacht, aber eben auch viele Hersteller präsentiert nach draußen. Und dann kommen halt Leute rein nach anderthalb, 2 Wochen und sagen, ich fahre schon die ganze Zeit vorbei und ich sehe, ihr habt halt mal so ein gefaltetes Fahrrad. Was ist denn das? Ja. Das ist also nur im Prinzip für den Point of Sales. Es ist unser Schaufenster, was sich 10 Meter vorm Ladengeschäft befindet und unseren Weg nach draußen darstellt. Und also das ist aber auch, naja, eine persönliche Einschätzung beziehungsweise auch mein Blick drauf. Ich glaube, dass effektiver ist und mehr Menschen so sehen als ein Schaufenster in der Friedrichstraße zwischen ganz vielen Schaufenstern,
Es geht
wo
unter, ja.
80% Touristen sind, die vorbeilaufen oder Tagesbesucher, was auch immer.
Ja, das geht ja unter. Das münzt direkt in meine zweite Erkenntnis sozusagen. Wenn man seine Markenauswahl auf der Homepage anschaut, dann hast du ja schon direkt, zumindest von außen betrachtet, sehr viel Gedanken über deinen Kunden oder deine Kunden gemacht. Ne? Also, wie du aber jetzt auch gerade beschrieben hast. Du hast jetzt gerade beschrieben, okay, ich bin jetzt in der Innenstadt, da habe ich viele Leute, die zwar da sind, aber nicht dort wohnen. Jetzt bin ich draußen, da ich Leute, die da auch wohnen. Jetzt hast du, wenn ich mir die Markenauswahl anschaue, auch keine Standardmarkenauswahl für einen klassischen Fahrradladen, sondern die ist schon recht, nennen wir es mal speziell, ohne es jetzt abwerten oder besonders positiv be bewerten zu wollen, sondern also erstmal neutral. Wie bist du auf diese Kundschaft gekommen und wie hast du sozusagen die passenden Produkte dafür ausgewählt? Und wie schaffst du es, um jetzt diesen Switch zum Marketing zu machen, auch dann diese Kunden deswegen in den Laden reinzubekommen?
Ja, also das ist echt eine spannende Frage. Also wenn man zum Anfang zurückkommt und jetzt den Anfang gehört hat und gehört hat, dass ich von einem Einhorn sprach, dann ist es natürlich eigentlich ganz lustig, wenn das Einhorn in einem Haus lebt, wo seltene Sachen stehen. Und das war so ein bisschen auch umtreibend gewesen. Ein Teil der Marken existiert aufgrund der Expertise des Teams. Also wenn du dann Leute einstellst und feststellst, was deren Kernkompetenzen sind und wo die rein verstrickt sind, und denkst, ja, ist eigentlich ganz gut, wenn wir seine Kernkompetenz, da sind wir übrigens wieder beim Thema, ausbauen, indem wir ihn unterstützen mit den Produkten um den Typen drumherum. So entstand zum Beispiel auch bei uns der Faltradguru und somit sind wir einer der seltenen Händler, die ein Faltradprogramm in einer Breite hat, wie sonst keiner, dass teilweise Menschen 300, 400 Kilometer hierher fahren, um an einem Tag alle wichtigen 20 Zoll Falträder Probe zu fahren und ihre Kaufentscheidung zu treffen. Das ist halt einfach etwas, was ich als sehr wichtig gesehen habe. Und dann war mir von Anfang an natürlich klar, ich brauche, um auch den Standort sehr schnell zum Laufen zu bekommen, ich brauche halt Marken, die für Konsumenten eine Relevanz haben. Das ist halt ganz klar. Und die der Wettbewerb, nee, der Mitbewerber, die der Mitbewerber, das sage ich lieber, die der Mitbewerber hier ringsherum halt nicht hat, weil er sie erstens nicht kriegt oder zweitens nicht haben will, weil er der Meinung ist, die sind zu teuer für sein Geschäft. Und das hat mich als erste Marke natürlich gleich zu den Darmstädtern gebracht. Und das ging halt relativ fix, dort einen Weg zueinander zu finden und zu sagen, okay, also es ist was, was hier in der Region null abgedeckt ist, was auch die Bedingungen nicht erfüllt. Und da wir ja schon selber ein gutes Markenimage hatten, fiel es natürlich auch einer Fahrradmarke viel leichter zu sagen, okay, mit euch kann ich mir das vorstellen. Und dann hast du natürlich wichtige Zugpferde, die automatisch über deren eigene Webseiten diesen Haben-Will-Prozess hervorrufen. Und dann ist es natürlich für Leute einfacher zu sagen, anstatt ich jetzt nach Mitte fahre, habe ich es tatsächlich 2 Kilometer entfernt. Da sah ich auch zu dem Zeitpunkt und auch heute noch kein Risiko drin, dass das andere Läden dann halt einfach pauschalisiert mit aufnehmen. Weil da brauchst du schon Expertise. Und zu solcher Marke, wenn sie hochpreisig ist, deswegen ja auch immer Premium-Marke oder Premium-Bikes genannt, gehört aus meiner Sicht und gehörte auch schon lange die automobilen Tugenden des Verkaufens. Dass wir also grundsätzlich Arbeitsplätze haben, an denen sich Menschen hinsetzen können. Das hatten wir halt einfach auch schon vor 8 Jahren gehabt, dass sie bei uns aus einer hochwertigen Siebträgermaschine einen guten Espresso und Cappuccino in Latte Macchiato gemacht bekommen, dass sie ein Wasser dazu bekommen und wenn Sommer ist und 35 Grad draußen ist, dass sie halt auch ein gekühltes, alkoholfreies Bier bekommen, wenn sie sich hinsetzen und wenn wir über 2 Fahrräder reden, die 16.000 Euro kosten. Das war für mich einer der aller wichtigsten Themenbereiche, der halt zur Marke passen musste. Und das war tatsächlich, als wir aufgemacht haben, für viele, die uns dann besucht haben, wo wir halt Markengespräche geführt haben, auch so eine Überraschung, weil sie das halt aus dem Handel nicht kannten. Also, hast schon mal einen Coca-Cola-Kühlschrank irgendwo oder Red Bull-Kühlschrank gesehen? Shit, jetzt habe ich Marken genannt.
Ja,
Die piepste raus. Aber grundsätzlich es so zu zelebrieren, dass derjenige, der vor 3 Monaten bei dem bayerischen Automobilhersteller um die Ecke sein 60.000 Euro Leasingauto abgeholt hat, dasselbe Erlebnis hier hat, ja, das war für mich ein ganz wichtiger Punkt. Und so stellte sich im Grunde auch Marke zusammen, weil dann kam auch ein Automatismus daraus zustande. Ich meine, in den letzten Jahren habe ich unzählige Fahrradhersteller abgelehnt, die bei uns anfragen, ob es nun Kaltakquise-Calls waren oder was auch immer. Und natürlich jetzt nach der Corona-Zeit, in der besonders herausfordernden Zeit der letzten 2,5 Jahre, gab es wirklich Anfragen, wo ich gedacht habe, das ist ja lustig. Ich habe noch nie gehört, dass der Hersteller irgendwo anruft und fragt, ob man seins mit aufnimmt. Und da ist halt ein klassischer Claim ist, Mensch, ihr habt so eine gute Außendarstellung, ihr würdet gut zu uns passen. Da denke ich immer andersrum, nee, nee, das ist falsch formuliert. Ihr seid der Meinung, dass ihr gut zu uns passen würdet? Ha, das ist immer ganz spannend. Und das machen wir halt noch heute so. Wir haben jetzt für dieses Jahr zum Beispiel, ich habe jüngst 2 Marken an Bord genommen oder relativ fix gezogen, die halt in einem Umfeld von 300 Kilometer kein Mensch hat und die sich auch kein Bikeshop reinstellen würde, weil es halt einfach super seltene Produkte sind. Und das ist natürlich schön zu sehen, wenn jede Woche für 13.000, 14.000 Euro Fahrräder 3 bis 4 Anfragen reinkommen, wo wir auch eine hohe Umwandlungsrate haben. Das ist ja das, wo wir hinwollen. Und da gibt es im Übrigen das, was du auch gerne hören wirst, da gibt es keine Preisrabattgespräche. Da gibt es nur Mehrwertthemen und dessen, dass wir da sind. Und das ist halt ein ganz wichtiger Punkt für mich.
ja. Geht ja wieder in die Richtung, dass man sagt, okay, ich will nicht jeden, in Anführungszeichen, Wunsch erfüllen, sondern ich suche mir ganz klar Produkte und Menschen raus, die zu dir passen, zum Laden passen und möchte für diese Menschen, für diese Produkte sein, das beste Erlebnis bieten. Ne? Das ist etwas, was man aber auch erstmal verstehen muss, weil viele auch einen Zwang haben oder einen Druck haben, ich muss irgendwie Geld verdienen, deswegen mache ich mal alles. Und da kommt jetzt jemand rein, möchte ein Dreirad haben, dann gebe ich ihm ein Dreirad. So, und habe aber eigentlich keine Ahnung vom Dreirad.
Ja, wir hatten diese Impulse zwischendrin, kam ja auch immer wieder. Das Team kommt dann gerne, als ich glaube, 5 Verkäufer waren, dann kommt ja jeder mit einer Idee und das fand er schön, das hat er gesehen und auf der Messe und also da ist auch, da habe ich sehr oft nein, nein, nein gesagt. Und dann bist du auf der Eurobike in verschiedenen Funktionen unterwegs und dann wirst du von rechts angesprochen, hey, guck mal, guck mal. Nee, also ich muss ja auch ein bisschen dran denken, es muss zu uns passen. Und das ist halt einfach ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und dann haben wir um die Ecke, wir haben natürlich auch Filialisten hier in Berlin, ja. Und wir haben so einen regionalen Filialisten, der ist halt einer großen Einkaufsgemeinschaft angeschlossen, der hat halt Volumenmarken. Und ich kann und ich will auch nicht ganz bewusst konkurrieren mit Filialisten oder Kleingeschäften, die sich genau dann schon in diesen Volumenmarken bewegen. Das muss für uns keine Relevanz spielen, weil die wir ansprechen, das ist ja keine elitäre Kundengruppe oder irgend sowas, sondern wir gehen halt bewusst auf Menschen zu in unserer Kommunikation, die möglicherweise entweder das erste Mal was kaufen und dann halt dementsprechende Marke kaufen wollen, wo sie für sie viel Geld ausgeben. Oder ich bin ja auch der Verfechter der Wiedermotivation. Wir kaufen ja wahnsinnig viele E-Bikes an tatsächlich. Oder wahnsinnig viele, wir kaufen viele E-Bikes an. Und motivieren sie dann halt zu einem Generationswechsel auf einen Hersteller, den sie sich vor 3 Jahren nicht leisten wollten, konnten oder aus was für Gründen auch immer, weil sie dort zu dem Zeitpunkt halt erstmal in den Cosmos E-Bike eingestiegen sind. Und dann kommen sie halt zu dem Zeitpunkt zu uns. Also ist ja vollkommen unproblematisch. Wir sind ja immer da.
Ja, absolut. Sehr gut. Also es ist in meinen Augen ein sehr klares Bild von deinem Kunden und von dem Kaufverhalten deiner Kunden, ne? Und den Produkten, die du dann dafür anbietest. Das ist schon sehr spannend. Jetzt hast du sozusagen den Fahrradladen erfolgreich groß gemacht, könnte man sagen. Irgendwann muss ja der Switch gewesen sein, zu sagen, okay, jetzt gründe ich noch eine Marketingagentur oder eine, wie nennt man es
Ja,
denn?
das ist schon richtig im Grunde.
Marketingagentur.
Versucht das mal wieder zu finden, wie es richtig heißt, aber wir können es dabei lassen.
Genau, was war da vielleicht der Impuls dazu? Weil auch hier, es gibt ja sehr häufig diesen Claim, dass viele Fahrradgeschäfte unfreundlich sind oder einen unhöflich behandeln. Da ist ja meine Aussage, dass die meisten Fahrradgeschäfte völlig überfordert sind von ihrem Alltag. Und wahrscheinlich die meisten Fahrradgeschäftsinhaber auch gar nicht auf die Idee kommen würden, jetzt mache ich noch was anderes parallel, weil die eh schon der Alltag aus 60, 70, 80 Stunden Fahrradladen besteht. Also musst du ja zwei Dinge auch hier wieder passiert sein. Zum einen musst du Zeit haben, dich mit das Neuem zu beschäftigen. Und das andere ist, du musst irgendwie wieder einen Impuls gehabt haben, okay, jetzt mache ich noch was in einem ganz anderen Bereich. Ich glaube, Vermutung, ganz kurz, vielleicht
Ja,
noch, ich glaube,
stell mal eine Vermutung auf, das ist
ja,
gut.
meine Vermutung ist, dass du eine sehr kreative Ader hast, die du jetzt im Fahrradladen nur bedingt rauslassen konntest und du nochmal
Ja.
irgendwo einen Kanal gesucht hast, wo du diese kreative Ader mehr befriedigen kannst, sozusagen in der Form. Das wäre jetzt eine Vermutung. Genau.
Das ist voll spannend. Also für alle, die aufgepasst haben und zugehört haben, ist für diese Situation ein ganz entscheidender Schlüssel dabei gewesen, den ich noch nicht erwähnt habe, der aber dazu führt. Und zwar das Erkennen von Kernkompetenzen hatte dann irgendwann auch zur Folge, dass ich sehr gut erlernt habe, Verantwortung abzugeben und Dinge zu übergeben. Und das ist ein ganz, ganz entscheidender Schlüssel. Ich vertraue meinem Team zu 100% und kann vertrauensvoll Arbeiten abgeben, auch in Kontrollmechanismen und so, weil das ein ganz, ganz entscheidender Schlüssel dafür war, nicht in einer Obrigkeit regieren zu müssen, in Anführungsstrichen, die mir natürlich auch Zeit klaut, ganz nüchtern betrachtet. Und dadurch konnte ich natürlich meine kreative Ader erweitern. Und das ist der entscheidende Impuls gewesen. Ich hatte nicht mehr Zeit, sondern ich habe halt festgestellt, okay, also ich hab so Kernkompetenzen. Wahrscheinlich kannst du diesen ganzen Podcast unter dem Thema Kernkompetenzen. Aber ich habe so Dinge, die mir wahnsinnig gut liegen und die aber auch für uns notwendig sind. Und in einer schwierigen Zeit oder in einer herausfordernden Zeit der Veränderung machen ja viele Unternehmen Folgendes: Sie sparen bestimmte Themenbereiche weg, ein, gucken die nicht mehr an oder irgend sowas, weil sie sich eh nicht mit beschäftigen. Und eins unserer Themenbereiche, da würde ich mich mit euch vergleichen, nur halt anders, war halt nach außen in Form von Kommunikation zu treten und einfach immer präsent zu sein. Im Moment werde ich als überpräsent tatsächlich wahrgenommen, was ich auch ganz unterhaltsam finde. Also jetzt nicht von der Fahrradbranche, sondern tatsächlich auch aus anderen Bereichen. Und das
Was
in Form,
heißt überpräsent?
naja, in
Also
Form eines Kompliments. Es gibt halt einen Schulfreund, den ich viele, viele Jahre nicht gesehen habe, den ich dann wieder getroffen habe, der hat eine Agentur. Und deswegen kann man Agenturen tatsächlich sagen, weil der macht mit seiner Agentur halt digitale Transformationen und sowas, super guter Typ. Und Der hat gemeldet, dass es total krass ist, dass es die vierte Januarwoche ist und der einzige oder die einzige Person, die unternehmerisch in seinem Umkreis, und er ist natürlich vernetzt, der führt hier in Berlin das Clubnetzwerk an und alles sowas, die er jede Woche sieht, 3 bis 4 Mal mit neuen News und Inhalten in seinem ganzen Netzwerk, waren wir. Und er hat es dann kommentiert mit dem, während der Rest seiner unternehmerischen Freunde und Freundinnen noch schläft und sich auf Saison vorbereitet, sind wir halt die ganze Zeit unterwegs tatsächlich. Und er fand das als überpräsent, aber als positiv. Und du weißt ja
Ja,
selber,
na
also
klar.
das sind halt die Bereiche, wo wir halt einfach auch da sein können, wenn wir das können. Warum nicht? Spricht ja nichts dagegen. Genau, und Sprung zurück. Also wichtig war natürlich, Arbeiten abgeben zu können. Also delegieren ist das eine, aber ein vertrauensvoller Umgang und trotzdem daran zu glauben, dass eine Entwicklung daraus passieren kann, für das, wo die Personen im Geschäft zum Beispiel zuständig sind, war ein ganz, ganz wichtiger Impuls. Und da wir in der Vergangenheit bereits, auch, da ich bereits 2 Kreative im Team hatte, also das heißt, die aber ganz andere Fähigkeiten haben, einen Grafiker, der langjährigste Mitarbeiter von mir ist und meine Arbeitsehefrau darstellt, würde man sagen, oder mein Arbeitsehemann, ist ja egal, wie rum wir es gendern, der auch zuständig ist für unsere CIs, für die Entwicklung, Ideen von lustigen oder ikonischen Hoodies und all so Geschichten. Der ist natürlich maßgeblich dafür da, dass ich einfach auch nachts um irgendwann, wenn mir einfällt, ey, das wäre eigentlich eine geile Sache, schreibt dem. Wir haben da sehr überschneidende Kommunikation und guck, am nächsten Tag habe ich eine Idee und denke, daraus können wir was machen. Also Impulse von mir können super gut durch andere Personen verwandelt werden, die ich habe. Und wir produzierten halt Content für uns und irgendwann habe ich halt gesehen, hey, es gibt so Hersteller, da passiert halt gar nichts. Ja, und bin halt aktiv.
Alle Hersteller.
Ja, genau, bin halt aktiv in die Kommunikation getreten. Und die meisten konnten sich, das war noch vor Gründung der Agentur, konnten sich tatsächlich nicht mit dem, also damit näher nicht identifizieren. Die hatten einen, wie nennt man das gleich? Interessenskonflikt. Und zwar, Nico Wünsche, der Geschäftsführer und Inhaber der Auftragsrat GmbH, es kann ja nicht gleichermaßen für uns zum Beispiel markenunterstützend arbeiten. Der kann eigentlich kein Bild oder Videothemen entwickeln und sowas, weil er ist ja ein Händler. Und damit hörte das schon auf. Und da habe ich gedacht, so, ja, das ist mir aber ein bisschen kurz gedacht, weil warum können wir das nicht, wenn ich doch die notwendigen Mittel an der Hand habe, weil sie sowieso schon da sind und wir auch noch die Erfahrung aus einem Ladengeschäft am POS haben, wie sieht denn eure Zielgruppe, die ihr euch definiert habt, in der Realität aus? Also dass wir natürlich nicht die tatsächlichen Käuferinnen porträtieren, das ist ja mal außer Frage. Aber vielleicht sollten wir diese Folien mal übereinander legen. Und das bescherte uns dann den Weg, dass wir Aufträge generieren konnten, externe Aufträge. Und ich schnell feststellte, okay, wenn ich diesen Interessenskonflikt ausräume, indem ich einfach eine Agentur gründe, dann wären die Gespräche viel einfacher. Und daraus entstand die Agentur. Das ist ein relativ kurzer, einfacher Weg. Zack, war die Agentur geboren und ich puzzelte das Team nochmal neu zusammen. Bin jetzt halt also wir sind zu viert, zu fünft eigentlich in der Agentur, aber 4 Aktive. Und das sind alles Menschen, deren Leben durch Selbstständigkeit geprägt waren. Ob es nun Solo-Selbstständige waren, die als Subunternehmer arbeiteten und sowas, die glücklicherweise, so wie sich's ergeben hat, in unseren nicht vorhandenen Hierarchien, aber super alle ihre Rollen erfüllen. Wir haben super Strukturen aufgebaut. Also es ist einfach, es macht halt wahnsinnig viel Spaß. Also es gibt echt so Sachen, wo ich denke, so wow, krass, was da rausgekommen ist. Und das hat natürlich den wahnsinnigen Vorteil, dass wir erstens für unsere beiden eigenen Firmen produzieren können. Also wir können für Fahrer und für Auftragsrat halt Content produzieren. Wir können Ideen umsetzen und dort halt einfach auch total kreativ sein. Und ich meine, bei Auftragsrat ist es relativ einfach. Da gebe ich den Impuls oder kriege halt Impulse von außen ein. Ich habe jetzt einen eingestellt für einen Testballon, was auch was Neues ist, was ich jetzt ein paar Mal schon eigentlich unter der Hand erzählt habe, aber hey, gucken, wie viele zuhören.
Ich sag, nee, das sind die
Genau, ich
Einzelnen, sind
habe
unter uns.
tatsächlich habe ich einen Content-Moderator eingestellt und keinen Creator, sondern Moderator. Also das heißt jemand, der aktiv also für uns nach außen kommuniziert in den Channels, der also für uns interessante andere Firmen oder was auch immer folgt und dort in die Kommunikation gibt, Feedback gibt, damit wir noch besser sehen, wie sind denn im jeweiligen Channel, wo sind denn da unsere Zielgruppen, wie gehen wir dort in der Kommunikation vor und sowas. Also eine Kombination aus einem Analysten, kann man fast sagen, ja, aber mit einem sehr nicht homogenen, sondern mit einem sehr organischen Verhalten. Also das heißt, wir haben dort eine Situation, wo wir aus Lebenpersonendaten herausbekommen und unmittelbare Feedbacks in die Meetings mit reinnehmen können und so. Und da arbeite ich an ein paar neuen Ideen, die ich jetzt im Team mittlerweile, also nicht mittlerweile, wo wir alle echt so dran sind und denken, ja, das ist total fetzig, macht Spaß. Und wenn ich das natürlich einem Fahrradhersteller erzähle, dann gehen meistens die Augen auf. Weil im Regelfall haben sie noch nicht mal eine Lösung dafür, wie ihre Social Medias regelmäßig vernünftig betreut werden. Und da kommt da so ein Typ mit einer Frisur um die Ecke und hat einen
Nee.
Content-Moderator eingestellt für
Nicht.
was. Und ja, so haben wir halt dieses Agenturleben im Prinzip kreiert. Und ich meine, ich fand halt immer spannend. Ich habe dich halt auch, ich habe mir das immer bei dir angeguckt und so und fand das immer, ich dachte, das ist ja echt eine gute Variante. Nun sind wir überhaupt nicht vergleichbar, finde ich. Also das heißt, das, was wir rausbringen, ist anders als das, was ihr rausbringt. Ihr seid halt mit Insights, mit sehr viel Themenbereichen verbandelt.
Du meinst jetzt ganz kurz, du meinst unseren YouTube-Channel oder unser beider
Ja, genau,
YouTube-Channel?
einen YouTube-Channel. Wo ich zum Beispiel gedachte, am Anfang, als ich anfing, mich damit zu beschäftigen, recht früh am Anfang, habe ich gedacht, okay, das kann ich nicht. Und das war auch ein ganz, ganz wichtiger Impuls. Wir haben ja anfänglich, ganz, ganz früh am Anfang, vor 6, 7 Jahren, haben wir halt auch Produktvorstellungsvideos probiert. Und ich habe festgestellt, das können wir gar nicht. Das ist ganz nüchtern betrachtet, das können wir gar nicht. Und dann habe ich halt
Auch das ist ja
angefangen.
eine Erkenntnis, ne? Also ich muss auch
Ja, total.
gestehen,
Also, es ist halt einfach voll, weil das war echt so ein Thema gewesen und auch so Produktvorstellvideos und so. Und ich habe gedacht, Mann, das bin ich nicht, das ist keiner aus dem Team und sowas. Und jetzt sind wir sind auch nicht Dieter Hallervorden und Co., wir sind auch kein Slapstick oder irgend sowas, ja. Sondern wir müssen es halt anders angehen. Und das ist halt, das finde ich eigentlich was echt Cooles. Wenn es Unternehmen schaffen, so wie ihr zum Beispiel, ihr habt einen Standard gesetzt aus meiner Sicht. Also das heißt, für mich ist der Blickwinkel auf Fitbikes zum Beispiel, dass ich dort habe ich dass die Tempo-Taschentuchvorlage im Grunde, wie man etwas aufbauen kann für eine weite Visualisierung und für eine Breite, die auch zu dem Konzept, was du trägst und entwickelt hast, optimal passt. Ja, und das kann ich aber nicht eins zu eins auf andere Personen übertragen oder drauflegen, weil das natürlich auch unmittelbar Personen und Fähigkeiten bezogen ist. Und wenn man jetzt auf zwei Bildschirmen unsere Themen laufen lassen würde, dann kriegt man vollkommen unterschiedliche Input aus derselben Industrie. Und das finde ich halt eigentlich spannend. Und das ist
Cool.
so dieser Motivationsgrund, in dem Agenturweg, diesen Weg zu wählen und wofür wir heute beliebt sind und gerne gebucht werden. Ist auch für, ich habe da eine sehr klare Kommunikation. Mein Cast ist nicht glossy, mein Cast kann Fahrrad fahren. Das ist nämlich eine der großen Kritiken, die ich an Fahrradhersteller auch ganz gerne raussende. Leute, wenn ihr da draußen unterwegs seid, das heißt nicht, dass ihr uns buchen müsst. Aber guckt doch mal bitte vorher an die Agenturen, wo ihr eure Aufgabe, also Aufträge vergibt, ob diese Menschen überhaupt Fahrrad fahren können, die da fotografiert und videografiert werden. Das finde ich manchmal etwas, was ich zutiefst gruselig finde, dann haben die über eine Saison oder anderthalb Saisonen zum Beispiel Bildsprache drin, wo du siehst, dass der Mensch, der da auf dem Foto ist, das erste Mal seit seiner Kindheit wieder mit dem Fahrrad in Berührung ist. Und das ist halt für mich nicht zielgruppenorientiertes Arbeiten.
Gibt es noch ein spannendes Bild, das immer wieder auftaucht in Social Media von einem größeren Discounter, der dann einmal im Jahr seine Fahrradprodukte setzt. Und da ist immer dasselbe Bild drin, wahrscheinlich ist schon aus Fun-Gründen drin, wo jemand mit einer Fahrradpumpe eine Kette aufpumpt. Kennst du das? Also,
Ich habe das bei euch, glaube ich, schon mal gesehen.
das kommt jedes Jahr wieder. Aber vielleicht, also da war auf jeden Fall, das schaut, das, wenn man auf den ersten Blick, das schaut es logisch aus, auf den zweiten
Ja,
Blick
geht
ist es nicht
nicht.
logisch.
Ja, also es gibt, also es ist halt einfach auch das Regelwerk der Fotografie und sowas. Ja, wir haben, es gab bei mir, wo die Leute im Team anfingen, habe ich halt schon vorgegeben, was müsst ihr fotografieren, wie muss es aussehen. Und dann sind wir erst in die Berührung mit den Herstellern gekommen und es ist mir aufgefallen, oh krass, viele Hersteller geben das an eine Agentur raus. Und dann gucke ich mir ein Foto an und denke so, naja, ist das schon mal nicht die richtige Himmelsrichtung, in der wir das Fahrrad porträtieren. Dann passt der Blickwinkel nicht, dann ist die Kurbel so, als wenn niemand losfahren könnte. Es gibt halt einfach viele Details, die zu beachten sind. Und echte Personen und Menschen, ja,
Ja.
also wirklich, und das ist doch das, also ich finde halt immer pauschalisiert viele Radhersteller, wenn sie dann junge, sportlich, athletische Damen kaufen, um die dann im Jumpsuit zu stecken. Und dann an einem Foto mit einem Fahrrad abzulichten, was soll mir das Ganze sagen, wenn das Produkt sonst von einer Zielgruppe 35 bis 42 gekauft wird und zu 80% Männer sind? Also, dann müssen wir mal kurz gucken, wo wir was definieren. Das ist übrigens, das ist halt für mich so ein Grund dessen. Deswegen ist auch zum Beispiel immer wieder spannend, ich meine, das wirst du wahrscheinlich eher selten hören, dass bei euch jemand in den Laden reinkommt und sagt, dich habe ich im Video gesehen, weil der kommt nicht auf dich zu. Aber ihr werdet das Feedback bekommen in den Läden, dass die andere Sachen im Video gesehen haben. Und bei uns ist halt das Feedback ganz oft, dass sie zwar Einzelpersonen sehen, aber eigentlich eher, dass sie es spannend fanden, weil sie mal einen Zugang zu einem Thema gehabt haben im Faltradbereich, wo nie jemand drüber spricht, weil es halt einfach wieder ein Einhorn ist.
Ja, genau. Doch, wir haben das ganz häufig, dass jemand reinkommt und sagt, ja, ich kenne dich vom Video.
Du bist ja nicht oft im Laden, oder? Bist du öfters
Also,
im Laden?
das ist mittlerweile nicht mehr,
Ja.
aber wir haben ganz oft den Fall, dass jemand reinkommt und sagt, ich würde gerne Markus sprechen. Und zwar in allen 30 Läden, die wir haben. Ne? Also kommt jemand in Hamburg erst vor kurzem wieder und sagt, ja, ist ja Markus da. Und dann sagt der Tom so, der den Hamburger Laden ja macht, also ja, der ist bestimmt in München.
Ja.
Aber das ist eine ganz spannende Thematik. Und mittlerweile ist das nicht mehr so, aber am Anfang, als wir angefangen haben mit
Das
YouTube-Videos, da war das ja für mich am Anfang ganz strange, weil Leute kamen in den Laden rein, hatten das Gefühl, sie kennen mich schon 20 Jahre.
Ja.
Ich habe die bei mir noch nie gesehen. Und es hat echt gedauert, bis ich gecheckt habe, dass die mich ja kennen, aber ich sie halt nicht kenne. Weil
Ja.
ich halt jemand bin, der sich Namen überhaupt nicht merken kann, aber Gesichter. Und ich habe das am Anfang einfach nicht verarbeitet bekommen, dass jemand reinkommt, der sich so verhält wie meine besten Freunde. Aber den ich in meinem Leben noch nie gesehen habe, wo ich mir 100% sicher war, dass ich ihn noch nie gesehen habe. Ja, das ist
Also oft
heftig.
ist mir das nicht passiert, aber passiert ist mir das tatsächlich auch schon, wo wir auch mal so eine Kommunikationshochzeit hatten zwischendrin, dass dann im Urlaub zum Beispiel, dass dann jemand eine E-Mail schrieb, hat meine Mailadresse rausgesucht und schrieb dann eine E-Mail, ja, ey, ich habe dich gerade am Norddeich gesehen mit deiner Familie, du bist da gerade mit deinem Texter lang gefahren und es wäre total cool, ich bin nächsten Montag wieder in Berlin, können wir uns da bei dir im Laden treffen? Und das war kurz ein befremdlicher Moment tatsächlich gewesen. Und ich dachte so, oh, krass. Ich meine, oftmals fallen die Bikes auf, die ich fahre tatsächlich. Und das ist auch nochmal ein Indikator. Aber dann wäre doch ein guter Hinweis, schafft doch einfach ein universelles Namensschild für alle 30 Läden an und einer der Verkäufer trägt das einfach tagsüber.
Ja, genau. Ja, also mittlerweile ist es ja auch ein bisschen anders, aber ich für meinen Part werde ja nicht oft erkannt auf der Straße
Ja.
so. Ich kenne ein paar andere YouTuber, die echt oft erkannt werden. Ich hatte ein krasses Szenario, war, da war ich an der Ostsee beim Wandern. Wir waren wirklich irgendwo um nirgendwo und laufen einer Familie entgegen. Das war so eine lange Landstraße. Wir laufen auf der rechten Seite, die anderen auf der linken Seite. Und wir laufen so entgegen und das war eine Familie. Vater, Mutter, Kind. Papa lief ganz hinten und guckte, während er uns entgegenlief, in sein Handy rein. Und irgendwann waren wir sozusagen auf einer Höhe, guckt er hoch, schaut coole Videos bei YouTube und läuft weiter. Das war eine von 10 Szenarien, wo mich irgendjemand erkannt hat irgendwo, aber das war irgendwo nirgendwo.
Ja.
Keine Ahnung, das war super freaky, aber ansonsten ist das eigentlich kein großes Thema. Also die.
Nee, also bei mir auch nicht. Also bei mir ist es halt eigentlich eher so, dass es irgendwie über Netzwerkveranstaltungen kam und sowas. Und bei mir sind es immer super viele Zufallstreffer. Meine große Tochter findet das immer total unterhaltsam. Wir flogen nach Barcelona, kommen am BER an, laufen lang, will einchecken, kommt mir jemand entgegen und sagt, ey Mensch, krass, Nico, dich habe ich ja 5 Jahre nicht mehr gesehen und so. Und wir kommen in Barcelona an, sind da 2 Tage und treffen auch dort unterwegs wieder irgendjemand. Das passiert halt schon und die dann Feedback geben, wie ich habe dich die letzten 3 Jahre, habe ich dich ganz gut beobachten können. Ja, ich meine, klar, dazu sind wir natürlich auch medial unterwegs und ich persönlich habe nicht die Reichweite, die ihr habt, ja. Aber es ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und ich meine, es ist auch etwas, was man so rausgeben kann, was du ja wahrscheinlich auch schon ein paar Mal rausgegeben hast. Viele, die sich das vornehmen, zum Beispiel diesen Weg zu beschreiten, machen sich oft gar nicht klar, wie viel Arbeit das auch tatsächlich bedeutet.
Genau, das ist ein super guter Punkt. Ich meine, du hast ja vorhin so mehrfach sehr klar gemacht, was du kannst und was du nicht kannst und was du ja auch nochmal mit deinem YouTube-Channel sozusagen sehr klar gemacht hast. Und wir haben ja jetzt schon die Erfahrung gemacht, dass viele versucht haben, uns zu kopieren. Also wenn du anschaust, wie viel Fahrgeschäfte in den letzten 10 Jahren auf einmal einen YouTube-Channel aufgemacht haben, dann sieht man so ab 2021, 2022 auf jeden Fall eine deutliche Steigerung. Aber dass man das richtig machen möchte, dann kann man das eigentlich nicht so im Alltag nebenher machen lassen. Und das ist ja dann auch unsere Idee dann gewesen, zu sagen, hey, dann macht einfach bei uns mit. Und dann könnt ihr euch weiterhin auf eure Kernkompetenz konzentrieren und müsst nicht jetzt irgendwie versuchen, auf 27 Hochzeiten zu tanzen. Das ist etwas, wo aber nicht jeder die Bereitschaft hat, das einzugestehen. Deswegen ist es bei dir total beeindruckend, dass du eigentlich mehrfach in deinem beruflichen Leben sehr klare Entscheidungen getroffen hast, die sich auf deinen Kernkompetenzen beruhen, ja.
Ja, das ist natürlich auch ein Lernprozess und das habe ich gut gelernt über viele Jahrzehnte auch und auch im Rahmen des Alterns, dass ich mich darauf verlassen kann, dass es dann auch sinnvoll ist, was ich, also nicht jede Entscheidung ist sinnvoll, die ich treffe, das mal ganz kurz festzustellen. Was ich wahnsinnig gut kann, ist tatsächlich, oh, ich finde das Wort wahnsinnig, was ich gut kann, ist tatsächlich mit Fehlentscheidungen aus diesen zu lernen und neu zu entscheiden. Woran ich zum Beispiel, ich klammer nicht an Dingen. Also es ist nicht so, dass ich dann versuche, etwas umbiegen und brechen weiterzumachen und nochmal mit anderen Hebeln zu setzen, sondern dann ist es so, da kannst du auch mit mir zum Beispiel im Team, wenn ich dann feststelle, hey, das hat nicht funktioniert, ich krieg von dem, der bei uns für Webseitenanalystik zuständig ist und alles sowas, ja, kriege ich Rückmeldungen und dann entweder mache ich was draus oder nicht, zum Beispiel. Oder wenn ich dann sage, unser Content Creator sagt, gut, an den Stellen müsstest du das machen und das würde vielleicht Sinn machen. Wenn ich Content Creator, Content Moderator, gibt mir Feedback, was Leute zurückmelden und so. Und ich feststelle zum Beispiel, okay, wir brauchen so eine Serie nicht anfangen, wir brauchen das nicht machen, das macht keinen Sinn mehr. Dann stampfe ich was ein. Das ist auch der Grund, warum ich einen Webshop eingestampft habe, tatsächlich.
Das ist ein guter Punkt, weil ihr es nicht könnt.
Wer weiß nicht können. Ja.
Ja.
Es klingt ein bisschen verrückt. Also wir haben bei Fahrer haben wir natürlich eine hohe Erfahrung in diesem Bereich. Ja, Fahrer Berlin funktioniert in allen Vertriebsplattformen. Wir werden über Distributoren vertrieben. Fahrradläden haben sie drin. Wir haben einen eigenen Webshop. Wir sind halt überall wirklich, wirklich gut vertreten. Und dort können wir das. Da ist das Team dafür ausgerichtet. Das ist alles total gut. Uns hat die Fahrradindustrie nur auf einen Punkt oder an einen Punkt gebracht. Deswegen war ich letztes Jahr auch ganz am Anfang des letzten Jahres, hatten wir, glaube ich, telefonisch das erste Mal richtig Kontakt, wo ich als Berater unterwegs war für ein großes Projekt. Und die Fahrradindustrie hat mir eins gelehrt, was ganz essentiell ist, die sind alles andere als gut digital professionalisiert. So, und als Hersteller bei Fahrrad Berlin zum Beispiel haben wir alles in der Hand. Alles, was wir produzieren, wird bei uns kategorisiert aus Materialien, entstehende Produkte, die Materialien haben Artikelnummern. Also es wird, weißt du, es wird alles dorthin gebaut, weil wir es in der Hand haben und steuern können. Somit können wir alles, was wir produzieren, auch zu einem Produkt formen, was jeglichen Bedingungen, um es online zu bringen, entspricht. Ja, dafür brauchst du dann kein Riesenteam, wenn du vorher alle Schritte in der Hand hast. Nun hatte ich aber nie also ein internetfähiges Team, klingt ja total verrückt, ein webfähiges Team und habe versucht, mit den Gegebenheiten der Programme, die man für einen Shop einkaufen kann, also ich sag mal, ein handelsübliches Tagesgeschäftsprogramm für Werkstatt und Co. Und Lagerführung, habe versucht, daraus halt einen Webshop zu bauen. Und habe an diesem Projekt 1,5 Jahre, 2 Jahre mit absolut mäßiger Qualität und Akzeptanz von meiner Seite auch tatsächlich gearbeitet und war eigentlich immer enttäuscht. Weil dann hast du das Produkt da, du kriegst es gar nicht so schnell online, musst du mit Stockfotografie arbeiten. Und das, was wir in der Werkstatt benutzen, das Programm, was halt auch unser Rechnungsprogramm ist und so, ist eins der mit weit verbreitetsten, aber keine relevanten Schnittstellen in die Thematik, mit der wir unsere Webseite bauten. Und ich fand es dann auch total mühselig, dass dann natürlich ein großer Premium-Volumenhersteller halt gar keine ausreichenden Daten für einen Upload zur Verfügung stellen, sondern du alles händisch bearbeiten musstest. Und
Dieses Thema der Fahrradbranche, ja.
es hat mich nur genervt. Und das war echt was, wo jeden Tag so, dann kamen Abwicklungsmodalitäten, Zahlungsdienstleister. Also es war irgendwie gar nicht smart. Und da sind wir dann wieder bei meinem Lieblingsthema. Vielleicht kannst du am Ende des Podcasts, wenn du es gehört hast, das Wort Kernkompetenzen zählen und einen Abschluss daraus
Ein
machen.
Trickspiel.
Genau, Trickspiel. Ja, das ist voll gut. Dann sind wir bei meinem Thema und ich habe dann irgendwann nach rund 2 Jahren ungefähr, habe ich dann geguckt, okay, lasst uns mal bitte darauf konzentrieren, was wir können. Das war eigentlich erstmal ein Monolog zu mir. Ich habe festgestellt, das können wir nicht. Aber wir sind gut am Point of Sales. Also wir wissen, wie muss ein Laden aussehen, wie sprechen wir Kunden an, wir haben hier ein Erlebnis, also es geht um stationär. Wozu will ich denn dann überhaupt einen Webshop haben? Und ja, weil es das Thema des Zeitalters ist, so würde ich es jetzt mal erstmal so ein bisschen begrifflich beschreiben. Und dann sich darauf zu konzentrieren, in dem Fall ich mich darauf zu konzentrieren mit, war, ist es das Thema, was wir spielen wollen. Und habe dann eine sehr wichtige Entscheidung, die alle so im Team erstmal so, oh, okay, wirklich und so, habe dann halt entschieden, wir schalten ab. Und zwar in aller Konsequenz. Das ist jetzt so 2,5 Jahre her, ungefähr. Und wir gehen einen Alternativweg. Mir ist egal, ob es Selektionsverträge gibt oder was auch immer der Marken. Ich weiß, wie wir Produkt darstellen müssen und wie wir im Grunde was machen müssen, um zusätzliche Reichweite zu erreichen. Ich bin kein Fan von Geld, Meta, Google und Co. in den Rachen zu schmeißen. Also ich will es organisch haben und habe mich dann entschieden für etwas, was uns ja jetzt zu einem Werbegesicht für die B2B-Plattform von Kleinanzeigen gebracht hat. Habe mich dann entschieden, halt in dieses Business Kleinanzeigen so einzusteigen, dass wir eigentlich keinen Kritikpunkt gegenüber Herstellern liefern können, die uns ja sonst sehr gerne oder die ja sonst gerne kritisieren, weil man dort seine Produkte nicht abbilden darf. Und habe daraus dann halt einfach, habe dort unsere Kompetenz hingelagert. Und ja, 2,5 Jahre später wurden wir dann halt angefragt, ob wir als Beispiel, da sind wir wieder beim Einhorn-Prinzip, herhalten können, wie man ein gutes existierendes Business mit einem Schaufenster versehen kann im Netz, ohne einen Webshop zu betreiben. Und das war dann der Weg. War eine super Entscheidung gewesen, spart mir wahnsinnig viele Nerven und Ressourcen und auch wenn wir heute auf die Zukunft gucken, und du bist ja auch einer, der sich über Transformation des Handels gerne unterhält und sowas, dann sehe ich das ja immer noch grundsätzlich nicht pauschalisiert. Also ich finde zum Beispiel, dass man als ein erfolgreiches Unternehmen, Unternehmer, Unternehmerin nicht zwangsläufig einen Webshop betreiben muss, weil mein Konkurrent ist dann ist es wirklich ein Konkurrent, ist dann
Das
halt
ist eine ganz andere Spielwiese, ja.
genau, ist dann halt ein großer Onliner zum Beispiel. Ja, und dann ist mein Produkt aber dafür auch schon wieder eigentlich nicht dafür ausgerichtet, da drin sich rumzubefinden. Und was wir ja sehen in den letzten 2,5, 3 Jahren, mein Konkurrent wird dann auf einmal auch der Hersteller. Also warum soll ich denn jetzt mit dem Hersteller in den Wettbewerb treten, um das gleiche Produkt abzubilden? Also, und das ist jetzt auch keine pauschalisierte Entscheidung, die man auf sich als Unternehmen draußen legen muss. Aber das war meine Entscheidung gewesen, für mich es so zu machen. Und ich konnte halt mit der Plattform von Kleinanzeigen oder welchen Channel man auch immer dafür benutzen musste, mit einem Unternehmen, was sich ausschließlich um Reach kümmert. Die machen ja nichts anderes, außer sich um Reach zu kümmern, kann ich halt perfekt unsere Botschaft nach außen transportieren. Weil wenn du heute in der Region unserer IP-Adressen unterwegs bist, Berlin, Brandenburg, und du gibst ein Produkt ein, was du auf einer Herstellerseite gesehen hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit im Moment relativ groß, bei wahrscheinlich 80%, dass du mit einem Scroll ein Kleinanzeigenprodukt findest, wo wir mit verankert sind. Und es gibt im Moment in dem Werbevideo, das ist echt etwas, was mich wahrscheinlich nochmal irgendwann streitbar machen wird, wenn Leute das Werbevideo bei Kleinanzeigen angucken. Da wurde mir die Frage gestellt, wie viele Menschen wir derzeit erreichen. Und in der schweren Zeit ist es so, dass wir in der schwereren Zeit, wetterbedingt, situationsbedingt, saisonbedingt und sowas, dass wir rund 70% unseres Erstkontaktes in den schlechten Zeitraum tatsächlich über diesen Kanal gemacht haben. Und gerade wenn wir Volumenprodukte absetzen von Herstellern, wo wir dann auch mal 30, 40, 50 Räder haben, von etwas, was sich sonst schwerer verkauft, passiert dort der Erstkontakt.
Ja, krass. Also
Und
auch wieder eine sehr klare Einschätzung, was kann ich und welche Ressourcen habe ich sozusagen, die ich dann dort verwenden kann. Im Endeffekt hast du jetzt, wenn ich es so zusammenfassen darf, keinen neuen Vertriebskanal aufgemacht. Du hast eigentlich nur einen neuen Touchpoint aufgemacht, der dann sozusagen den Kunden in den Laden leitet, wo du dort schon alles kannst in der Form. Ja,
genau.
das ist ja sozusagen einfach nur ein neuer Touchpoint.
Naja,
Also
und ich
einfach nur
stelle halt,
einfach nur in Anführungszeichen sozusagen, aber
ja, also
das ist immer online.
entschuldige,
Ich
nochmal
sag
zurück.
zurück, ja. Das ist
Am Ende stelle ich im Prinzip Informationen zur Verfügung, die ich sonst bei einem großen Player mit einer Werbeanzeige bezahlen würde, weil kaufen kannst du ja in der Plattform nicht. Ja, und das ist auch vollkommen irrelevant. Weil das, was wir wollen, ist ja, dass die Menschen zu uns ins Geschäft kommen, um dann auch hier im Nachhinein in der Werkstatt zu sein. Ich will keine Fahrräder verkaufen in eure Region oder Fahrräder 500 Kilometer entfernt. Das finde ich, das ist schön, wenn mal jemand bei uns eine Perle entdeckt, die er nirgendwo sonst entdeckt hat und sich dann auch noch wohlfühlt am Telefon. Alles schön und gut. Aber das ist bei uns halt, ja, das kannst du im Monat an der Hand abzählen. Das ist, wir machen unser Geschäft in unserem Marktverantwortungsgebiet. Dort, und wenn der Kunde sich entscheidet, 14 Kilometer durch Berlin zu fahren, weil die Erstansprache auf allen Kanälen ihn direkt abgeholt hat, dass er es hier erleben möchte. Na, bitte, dann fährt
ist
er
so,
wieder
ja.
durch Berlin.
Genau. Ich finde den Ansatz aber super schlau, weil du hast ja trotzdem immer begrenzte Ressourcen von deinem Laden. Ne? Und die Frage ist ja, was machst du denn mit diesen Ressourcen? Und viele versuchen halt immer auf unterschiedlichen Hochzeiten zu tanzen und irgendwie irgendwo dabei zu sein. Und meine These ist ja, du kannst nicht mehr überall dabei sein, weil du bist gar nicht in der Lage, überall dabei zu sein. Also wenn du versuchst, einen Online-Shop zu machen, dann ist ja so die Meinung, ja, ist ja ganz simpel, dann mache ich mal irgendwo hier so ein Shopware oder Shopify-Ding und dann gibt es eine Schnittstelle von meiner Wirtschaft, Online-Shop, fertig. So. Dann bist du einer von 5000 Online-Shops, die pro Tag entstehen wahrscheinlich, die halt entstanden sind, aber nicht weiter gelebt werden, ne? Und konkurrierst aber dann mit anderen, wo ganze Teams dahinter sind, die nichts anderes machen den ganzen Tag, außer diesen Online-Shop zu betreiben. Und das ist dann so diese Diskrepanzation, die man hier und da hat, ja.
Ja, also ich habe zu dem Zeitpunkt, als wir damit angefangen haben, war es halt irgendwie erstmal, ich sag's mal, fast wie ein logischer Prozess, weil, oh Moment, wir haben die Waren in einem Warenwirtschaftssystem, dann lass uns doch die Waren einfach auf der Webseite spiegeln, damit der Kunde halt das sieht und dann zu uns kommt. Wir werden nicht viele Online-Verkäufe machen. Okay, ich habe da erstmal auch gar keinen, also mir ging es anfänglich auch gar nicht darum, dass wir Online-Verkäufe generieren können, weil das konntest du ja bereits schon. Du konntest bei Großen das gleiche Produkt möglicherweise oder ein ähnliches kaufen. Mir ging es eigentlich um Darstellung, immer um Darstellung dessen, was der Kunde greifen kann. Und das ist so ein bisschen, hat sich's verselbstständigt, spannenderweise. Die Person, die das gemacht hat, arbeitet auch nicht mehr bei mir mittlerweile, weil ich dann halt einfach auch die Entscheidung getroffen habe, dass es halt keine gute Ressource ist und dass wir uns weiterentwickelt haben, aber da wurde an etwas festgehalten, was dann auch gar nicht zu uns passte. Und heute habe ich halt einfach neben unserem Überseecontainer ein Schaufenster also ich weiß nicht, wie viele, ich glaube, wir haben jetzt irgendwie vielleicht 700 Follower bei Kleinanzeigen. Ich weiß nicht, wie viele gute Fahrradshops es gibt, die auf Follower bei Kleinanzeigen zurückrufen können. Und wenn du das erstmal lernst, ja, ich meine, wir machen Follower-Ansprache da drin. Also das heißt, haben wir interessante Sachen, neue Aktionen oder sowas, dann gehört das mit zu einem unserer Kommunikationstools wie Instagram, LinkedIn, YouTube oder was auch immer. Und ein Mailing, das ist einfach für uns ein Kommunikationstool. Und das gehört dazu. Und das geht nun mal auch, ich meine, klar, wenn die Follower möglicherweise alle in Dachau sitzen, dann bin ich einem Bot aufgelaufen. Glaube ich aber tatsächlich nicht, und das zeigt es. Und ja, es gab letztens so eine Diskussion bei LinkedIn, oder beziehungsweise kam halt die Frage, dass ein Händler irgendwas kommentierten und schrieben, ja, haben es auch schon mal probiert, aber da geht es ja nur um Preisdruck und die Anfragen werden nicht vernünftig gemacht und so. Und das ist halt schon spannend. Ja, sind jetzt, ich glaube, seit 2016 oder 14 dort drin. Und
Also ewig, ja.
richtig lange, wir haben mittlerweile, ich weiß nicht, ob es nun 2.500, 3.000, 4.000 Anzeigen drin gehabt. Also wir haben viele Anzeigen gehabt. Über eine Zeit lang haben wir natürlich gar keine Anzeigen großartig reinbringen können, weil die Produkte viel zu schnell weg waren. Aber schon ein hohes Maß an Anzeigen, und wir haben eigentlich immer irgendwas zwischen 120 und 200 Bikes dort online in der Rotation, die dann halt auch wirklich jedes Bike, was reinkommt, nicht verkauft ist, wird aufgenommen, hochgeladen. Wenn es 24 Stunden später verkauft ist, ist es halt wieder raus, aber es kommt ja auch nach. Und das hat zur Folge, dass das natürlich auch für das ganze Team, das ist auch immer
Logik hat,
etwas.
ja.
Ja, und du musst halt den Leuten erklären, das habe ich dann auch festgestellt, okay, wenn dann jemand um die Ecke kommt und sagt, das mache ich auch. Kleinanzeigen ist ja nur ein Foto und ein Text, und dann sage ich, kannst du machen. Wenn du es gut machen willst, dann musst du aber Zeit investieren, und dann muss es Teil des Arbeitsprozesses des Teams werden, weil es gibt ja auch Zeiten, viele Zeiten, in denen ich nicht zur Verfügung stehe und das machen könnte, wollte, würde. Also müssen es andere Personen machen. Und das ist noch viel wichtiger, gerade in so einem Bikeshop, die müssen die Akzeptanz dafür haben, dass das ein ernstzunehmendes Produkt ist und dass es nicht darum geht, altes Katzenfutter zu verkaufen. Ja, also, sondern dass es darum geht, dass wir dort halt womit etwas erreichen. Und ich sehe dort natürlich, ich sehe jetzt welche, die dem auch nachkommen. Nacheifern ist nicht das richtige Wort, die es probieren. Und ich beobachte das ganz gerne und sehe aber, wie schnell es an den Punkt der Stagnation kommt, weil man feststellt, oh, da muss man Arbeitszeit investieren. Ja, und ich denke, und ich glaube fest daran, dass jeder, der sich in so Sachen finden möchte und vielleicht auch neue Dinge ausprobieren muss, der muss eine gewisse Beharrlichkeit auch an den Tag legen. Und ganz, ganz essentiell, der muss Menschen um sich drumherum haben, die dem vertrauen und glauben, oder die muss Menschen um sich drumherum haben, leider zu wenig Frauen in unserer Branche nach wie vor, die dem vertrauen und dann halt auch aktiv mit umsetzen. Und nicht mit alten Floskeln oder eigenen Verhinderungstheorien dem im Weg stehen. Das ist die beste Beschreibung dafür. Ansonsten sage ich dann mal lieber sein lassen.
Ja,
Dann
absolut.
ist ja Quatsch. Ist wie
Genau.
dein YouTube, ist im Grunde wie deine
Ist,
YouTube-Erfahrung.
genau. Ja, oder halt einen Kooperationsweg zu finden. Ne? Ja, deswegen haben wir ja den Kooperationsweg gewählt, zu sagen, hey, wir sind offen, mit anderen Fahrern zusammenzuarbeiten. Und anstatt du es selber machst, arbeiten wir zusammen, dann hast du halt, kannst dich weiter auf deine Kernkompetenz konzentrieren und jemand anderes und wir machen sozusagen den anderen Stuff außenrum. Ist eigentlich eine ganz logische.
Ich habe ich jetzt direkt mal, kann man hier schon, da habe ich schon eine Kooperations- und Geschäftsidee für uns beide entwickelt, können wir aber jetzt hier wahrscheinlich noch nicht launchen diesbezüglich. Mir fällt mir gerade in dem Zusammenhang was ein. Das ist also immer nur eine Frage der Zeit tatsächlich. Oh, entschuldige, mir ist mein Mikro umgekippt. Genau, aber ja, es wäre ein logischer Weg, aber ich meine, das hast du erfahren in den Jahren. Du bist ja, ich habe ja deine Vita mal gelesen, und du bist ja am Ende bist du auch einer, der quer reinkam. Du bist ja nicht basierend auf einer fahrradgeschichtlichen Rennradsituation, in der du eine kleine Werkstatt aufgemacht hast und aus einer Garage rausgeschraubt hast oder sowas. Du hast das ja auch, bist ja auch anders damit umgegangen und hast dir das anders angeguckt und bist auch anders damit unterwegs gewesen. Und da lernt man dann ja auch, finde ich, in der Fahrradindustrie, dass man auch eine Zeit lang erstmal so ein bisschen belächelt wird. Ich will nicht sagen, nicht ernst genommen wird. Also die einen ernst nehmen, sind dann natürlich die Firmen, von denen du Ware abkaufst, weil sie feststellen, du vertreibst deren Ware auch.
Aber auch nur bedingt, ja.
Ja, okay. Ja, auch, ja. Schön, dass du das nochmal ein bisschen relativ. Und dann gibt es natürlich auch den Mitbewerber im Markt, der dann halt anfänglich denkt, so, pff, ja, was soll denn das jetzt? Was soll denn der? Und das kann ja nicht. Und ich meine, es ist tatsächlich auch etwas, was für unser Objekt hier zum Beispiel, da wo ich jetzt jüngst sitze im Podcast und in unserem großen Außenstandort, die ersten Stimmen, die mir natürlich von außen zugetragen wurden, waren so wie, ja, ist ja denn bescheuert, wie kann der denn da draußen so einen Laden aufmachen? Das wird nie laufen. Das kannst du ja total vergessen. Damit wird er Bahn gehen.
Damit können wir, glaube ich, einen eigenen Podcast füllen für nochmal
Ja.
2, 3 Stunden. Aber ich glaube, also um das abzuschließen von meiner Perspektive, ich glaube, jetzt nach 20 Jahren Fahrradbranche fangen die ersten an, mich ernst zu nehmen.
Echt, ja?
Ja.
Aus schon, ich meinst du nicht schon ein bisschen länger? Also,
Naja, der eine oder andere vielleicht schon, aber
ja.
also es gibt auf jeden Fall viele, die immer darauf gewartet haben, dass das nicht funktioniert
Ja.
und das Ding den Bach runtergeht und so weiter und so fort. Und
Ich glaube, das hat
jetzt nach
also.
und nach die Leute festgestellt haben, vielleicht ist er doch geblieben,
Ja.
gekommen, um zu bleiben, sozusagen, ja.
Kann möglich sein. Also tatsächlich ist es so, dass ich das gar nicht so viel mitkriege. Also ich kriege durchaus mal mit, wenn was aus dem Berliner Umfeld herangetragen wird über mein Team oder irgend sowas, Feedback in die falsche Richtung, so würde ich es mal liebevoll nennen, ja. Und dann, hey, dann ist es halt so. Und für mich war es schon immer klar, und das ist halt etwas, was man auch gut aus der Automobilenzeit, was ich mitnehmen konnte, als das Autohaus eröffnet wurde, in dem ich den Großteil meines Arbeitslebens ursprünglich verbrachte, was im Übrigen von hier 200 Meter Luftlinie weit weg steht. Das heißt,
Witzig, ja.
ich kenne mein demografisches Gebiet sehr, sehr gut und meine Zielgruppe, und ich weiß auch, warum bestimmte Dinge dann auch mal eine Zeit lang nicht funktionieren. Das ist dann identisch mit den Autohäusern hier. Kann auch Öffnungszeiten darauf abstellen, tatsächlich. Genau, und das ist halt einfach echt so ein Ding, was ich damals mitgenommen habe, ist, um uns drumherum entstanden super viele Autohäuser in der Zeit damals, Ende der 90er Jahre. Die Automeilen wurden halt hochgezogen. Das ist jetzt so 25 Jahre, 26 Jahre her. Und da gab es halt immer die im Team, bei meinen Kollegen und da dann auch den Mitarbeitenden im Team, die auch oft durch Angst getrieben waren, durch Wettbewerbsangst und sowas, sondern auch, oh, scheiße, macht jemand Neues auf, dann fehlen uns wieder die Kunden und dieses ganze Geseier. Und ich war schon immer der Auffassung, dass der Mitbewerber, wenn doch dessen Programm ein anderes ist, einfach nur zur Generierung von Traffic sorgt. Das ist also, und da sehe ich heute, das finde ich heute tatsächlich als einer der Kritikpunkte, den ich auch so rausgebe in diesem Podcast an Hersteller. Ich finde, dass den inflationären Umgang mit Marken, sie in Shops reinzupuzzeln, obwohl der nächste vielleicht 3,5 Kilometer entfernt ist, als absolut, also ist nicht nachvollziehbar und auch gefährlich, weil das macht halt keinen Sinn. Also es kann nicht sein, dass ganz, ganz kleine Läden eine Marke aufnehmen, die sonst, weiß ich was, 20 verschiedene Produkte hat, stellt sich zwei hin, kriegt das Label draufgeklebt und der Endkonsument da draußen ist unterwegs und denkt so, ach, der hat das und geht rein. Nee, der hat das ja nicht, geht zum anderen. Ach, der hat das ja auch nicht. Alle sind 3 Kilometer voneinander entfernt. Keiner kann die Marke im Gesamten erklären oder verstehen
Ja,
und die
sicher.
Kompetenzen vermitteln. Und das ist aber natürlich etwas, was entstanden ist aufgrund der Situation der Überbestände. So jeder Außendienstler kann mal überall einen Tropfen fallen lassen. Der ist mit seinen Glolie-Packungen unterwegs und träufelt das Zeug rein. Und ich hoffe tatsächlich, dass das dann auch irgendwann wieder ein Ende nimmt, weil auch bei uns ist es so, dass es durchaus mal Marken betroffen hat und die sind aber auch mittlerweile nicht mehr da, weil ich dann auch rigoros entscheide und sage, nee, dann machen wir nicht mehr gemeinsam weiter.
Ja. So, jetzt müssen wir langsam mal zum Ende kommen. Das wird ja wieder ein sehr
Hey.
langer Podcast hier, aber ich möchte noch eine letzte finale Frage stellen. Wenn man jetzt mal deine Perspektive oder deine Erfahrung der letzten 10, 15 Jahre nimmt und jetzt mal so ein bisschen den Blick in die Glaskugel sozusagen für die Zukunft nimmt, für den lokalen Einzelhandel, was muss aus deiner Sicht der lokale Einzelhandel, unabhängig, ob es Fahrrad oder irgendwas andere Produkte sind, aber natürlich eher so erklärungsbedürftige Premium-Produkte in der Form, was muss aus deiner Sicht der lokale Einzelhandel heute machen, um in 10 Jahren noch bestehen zu können, und zwar gut bestehen zu können, nicht irgendwie nur zu überleben. Ja, viele reden ja nur vom Überleben, sondern auch wirklich ein Geschäftsmodell zu haben, was Spaß macht, wo man gerne hingeht, wo man auch drauf aufbauen möchte. Was muss aus deiner Sicht hier passieren? Für den
Naja, wir
einzelnen Laden
machen, ja.
sozusagen.
Also wir fangen mit dem Trinkspiel an. Kompetenzen.
Ja.
Kernkompetenzen erkennen. Ich glaube, dass sich jeder mal, also jeder, der sich jetzt vielleicht abgeholt fühlt, jede und jeder, der sich abgeholt fühlt und denkt, ey, ich hasse mir einen ab und renne eigentlich den Maßnahmen der Hersteller hinterher und versuche, eine Bank zu bedienen und was auch immer, sollte sich hinsetzen und gucken, was kann ich denn eigentlich alles richtig, richtig gut und was kann ich denn vielleicht nicht so gut. So eine richtig klassische Plus-Minus-Liste, um zu gucken, was ist für mich und mein Gebiet relevant. Womöglich auch mal mit dem Rasenmäher durch die Markenvielfalt gehen. Ich kann mir vorstellen, dass es dem einen oder anderen helfen sollte, könnte. Ja. Aber ich denke, dass das wahrscheinlich auch der wichtigste Punkt ist, sich frei davon zu machen, dass man im Wettbewerb steht mit beispielsweise großen Onlinern oder dass man Dinge 1:1 kopieren muss, möglicherweise, weil man denkt, wenn der damit erfolgreich ist oder die, dann könnte ich doch auch damit erfolgreich sein. Ich muss es nur machen und guck mal, wie das geht. Aber gebe dann kein Herzblut rein. Und das wäre das nächste Thema. Wenn ich etwas Neues probiere und denke, das könnte meins werden, dann muss ich auch beharrlich sein und Herzblut in die Sache hineingeben. Und wenn ich dann an einem Punkt bin, wo ich möglicherweise feststelle, das wird nichts, weil ich habe keine Unterstützung im Team, und da sind wir wieder beim Thema Team natürlich oder in meiner Crew, das muss ich halt auch mit den Menschen abstimmen, die dort vor Ort arbeiten. Weil es bringt ja nichts, wenn ich die totale Motivation entwickelt habe und feststelle, das könnten wir machen, da habe ich jetzt auch Lust drauf und nicht nur Lust für 4 Wochen. Dann hol die Leute ab, die um mich drumherum sind. Weil Bestand, und da kommen wir natürlich dann zum alles umwobenen Thema, Bestand, guten Bestand, auch in Eigenentwicklung werden wir dann haben, wenn wir die Leute um uns drumherum gut abholen, mitnehmen auf der Reise und auch auf der Reise, die man als Unternehmer hat, mit dem man mit den Alltagsproblemen und sowas, ja, offene Kommunikation, Riesenthema dafür. Nur dann werden wir guten Bestand haben und uns auch dort weiterentwickeln können, jeder für sich. Und das setzt voraus, dass wir irgendwann auch vielerorts gutes Personal haben, zu vernünftigen Bedingungen bezahlen können. Das heißt also hochdiskutierte Themen wie Leasinggesellschaften oder irgend sowas, ja, auch dort muss klar sein, hey, wir wollen ja Menschen beschäftigen, die faire Löhne bekommen, fair bezahlt werden können, um zu Hause auch regulär einkaufen können und nicht in der dritten Kalenderwoche oder in der dritten Woche des Monats gucken, ah, scheiße, reicht nicht mehr, weil ich arbeite in der Fahrradindustrie. Also da spielen halt viele Themen zusammen. Also da ist natürlich, ich finde halt partnerschaftlicher Umgang mag das eine sein, aber ich glaube, dass es halt, dass in, auf allen Ebenen die Kommunikation ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Ich selber mache es so, dass ich mein Team zum Beispiel auch immer durch herausfordernde Situationen, dass ich sie transparent mitnehme und dann abhole und sage, ey, wir haben jetzt eine Woche, da haben wir einen hohen Rechnungseinlauf, Einlauf klingt schön, einen hohen Rechnungslauf, und dann kommt nochmal das Finanzamt um die Ecke, weil sie gerne für die Vorjahre und die Vorauszahlung, und jetzt brauchen wir 15 Bikes zusätzlich, und dann kommt die Frage, wie machen wir die, und dann machen wir die halt alle gemeinsam, und da ist aber auch
Geil.
wichtig, die Jungs in der Werkstatt abzuholen und zu sagen, hey, ich brauche nicht von euch Überstunden, sondern wir müssen einfach nur gucken, wie schieben wir die Arbeit sinnvoll und effektiv, dass wir diese Bikes auf die Straße kriegen. Also, und das kannst du alles nur mit Kommunikation erreichen und mit einem eigenen Fokus aus meiner Sicht heraus. Und wenn jemand sich entscheidet, der Meinung zu sein, für ihn ist das neue Steckenpferd eine voll digitalisierter Webshop in Kombination mit einem perfekten Warenwirtschafts- und Werkstattsystem und Online-Buchung, und er gibt da richtig viel Zeit rein, weil das wird sein Transformationsprozess sein, dann kann es das sein. Dann muss das halt, muss die Person es halt nur in aller Konsequenz auch verfolgen und nicht an einem bestimmten Punkt, wenn die Saison startet, dann damit halbherzig aufhören, um dann im Oktober ranzugehen und zu sagen, es funktioniert bei uns eh nicht. Ja, also eine gewisse Konsequenz und Beharrlichkeit mit einer offenen Kommunikation und einem transparenten Umgang und einer eigenen Vision, glaube ich, sind die entscheidenden Mittel, die man an den Tag legen sollte, um lange erfolgreich zu bestehen und sich auch weiterentwickeln können, weil das ist natürlich etwas, was auch du gelernt haben wirst, dass wir in der Abhängigkeit der Produzenten da draußen mit deren teilweise phlegmatischen Verhalten oftmals Situationen haben, wo wir sehr schnell neu entscheiden müssen, ob diese gemeinsamen Geschäftsbeziehungen auch wirklich partnerschaftlich sind. Und das finde ich ist halt eins der höchsten Risiken, die wir als Händler tragen, dass wir die sind mit den großen Überraschungseffekten, mit den E-Mails, die kommen zu neuen Vertriebssystemen, Ideen, Kalkulationen und Dingen, die aber eigentlich gar nichts mit unserem unternehmerischen Tun erstmal grundsätzlich zu tun haben, sondern wir sollen die Akzeptanz dafür haben. Und es wäre dann ein Appell im Prinzip natürlich deutlich in die andere Richtung, hey, für alle die, die da viel Kritik bekommen, setzt euch doch mal mit euren guten, also mit guten Unternehmern zusammen. Nicht nur einfach als Händler die Menschen betrachten, die der Abfluss, jetzt habe ich das Wort, was in meinem ersten, übrigens in meinem ersten Businessbericht drin stand, der Abflusskanal der Fahrradindustrie sind.
Okay.
Genau, sondern setzt, also gebt doch mal was drauf. Also nicht nur hören, ja, und ich weiß, dass es super schwer ist, und dann versuche ich dieses Essay zu beenden. Ich weiß, dass es super schwer ist, weil wir es mit vielen feedback-resistenten Menschen in der Fahrradindustrie zu tun haben im Handel. Also die nicht mit Kritik umgehen können und schwer in Entwicklungsphasen hineintreten. Es gibt aber ganz, ganz viele andere da draußen, die im Grunde das nicht machen, sondern die ein Recht haben, ernst genommen zu werden und eine relevante Größe sind, bei was ich persönlich nicht glaube und was mich auch positiv, total positiv für die Zukunft stimmt, ist, ohne uns wird es nicht gehen.
In der Fahrbranche, ja.
Ganz nüchtern betrachtet, du wirst das immer brauchen und je komplexer, hochwertiger das Fahrrad wird, wirst du immer eine Bezugsperson und einen Mensch brauchen. Und egal, wie die Automobilindustrie probiert, ihre Handelsnetze zu verändern und wie sie die Vergütungssysteme anpassen und alles sowas und was dort passiert, was auch Beispiele für die Fahrradindustrie theoretisch sein könnten, es wird kein Online-Shop-Produkt bleiben. Es wird eine Zielgruppe geben, die es kauft. Es wird aber am Ende immer jemanden geben, der es, nachdem er es erhalten hat, irgendwo hintappelt und sagt, ich verstehe das nicht. Und dann braucht er einen Menschen. Und dafür sind wir da.
Ja, absolut. Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, Nico, für deine Zeit und für deine Insights zu sagen und für deine Offenheit.
Danke
Und
dir.
vielleicht machen wir in einem halben Jahr, dreiviertel Jahr einfach nochmal ein Update, würde ich sagen.
Ja, total gerne. Und wenn sich jetzt jemand aufgerufen fühlt, Kernkompetenzen von Markus und mir nutzen zu wollen, dann findet der Markus wahrscheinlich noch ein bisschen einfacher und schneller im Netz als mich möglicherweise, aber nicht gescheut. Und wir sprechen nochmal über die Idee, die ich gerade aus
Die Idee, ja, sehr
unserem
gut.
Gespräch heraus
Genau.
entwickelt habe. Na gut.
Alright, danke dir. Ich drücke jetzt hier auf Stopp.
Ja.
Das machen wir nochmal 2 Stunden.
Danke
Bis
dir.
bald, Nico. Ciao.
Bis dann.